Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum 13. Spieltag der Bundesliga. Heute freuen wir uns auf eine Runde aus lauter Twitterati. Sven Metzger ist Fan des SC Freiburg und bei Twitter als @zugzwang74 bekannt. Er gehört seit kurzem zur Ü40-Fraktion. Wir gratulieren nachträglich und freuen uns, dass du dabei bist. Hallo Sven.
Hallo Frank, danke für die Einladung.
Gerne. Julian Ritter ist Betreiber des Blogs, der unter der Domain neureich-bimbeshausen.de erreichbar ist und bei Twitter unter @bimbeshausen zu finden. Er ist Fan der TSG 1899 Hoffenheim. Herzlich willkommen, Julian.
Schönen guten Abend.
Der Moderator dieser Sendung heißt Max Jakob Ost und meldet sich heute aus dem bezaubernden Hamburg. Leg los, Max.
Vielen Dank, Frank. Ja, ich lege los und wie ihr vielleicht jetzt schon hört, höre ich mich anders an als sonst. Stellt euch einfach vor, dass ich direkt in der Trainerkabine des HSV sitze, denn immerhin eines stimmt, ich bin in Hamburg und die Klangqualität ist anders als gewohnt. Lasst uns loslegen. Wir sprechen heute über den 13. Spieltag und wollen uns vor allem mit drei Teams befassen, die bisher in diesem Podcast immer ein bisschen zu kurz gekommen sind. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Sven und Julian da haben. Wir wollen über Hoffenheim und Freiburg reden. Außerdem werden wir später eine interessante Zuschaltung mit Tom Bates haben vom Leverkusen-Pod, einem Leverkusen-Fan, der uns sicher einiges über den Derby-Sieg gegen Köln berichten wird. Beginnen wollen wir aber mit einem Rückblick auf den Spieltag, mit dem Blick an die Tabellenspitze. Und von dort grüßt aus einsamer und luftiger Höhe der Rekordmeister, dessen Maskottchen wahrscheinlich bald ein Zylinderträger im Rennauto von Monopoly ist, wenn es wirtschaftlich so weitergeht wie derzeit und sportlicher sowieso. Sven, das Spiel Hertha gegen Bayern in einem Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie Arjen Robben schießen kann?
Ich glaube gar nicht, dass was man als Pferd in Berlin momentan springen muss als FC Bayern, oder? Sondern da kann man doch einfach, wie soll ich sagen, flach drüber und es reicht trotzdem. Also das war so ein Spiel, da habe ich irgendwie gar nichts erwartet vorher und genauso ist es irgendwie eingetroffen. Bayern haben gewonnen. Mal sehen, wie lange sie noch weiter gewinnen. Die Frage ist ja immer, du fragst dich ja nur noch, geben sie überhaupt Punkte ab? Wie viele Gegentore haben sie denn? Und vielleicht trifft ja mal jemand gegen sie. Aber ansonsten finde ich das, so leid es mir tut und mag vielleicht jetzt respektlos klingen, mäßig spannend, was dieser Verein veranstaltet. Also für die Bayern wird es interessant ab Champions League Halbfinale und was bis dahin passiert ist Beiwerk.
Ich hatte auch ein bisschen so den Eindruck, Pep hat ja im letzten Jahr so ein bisschen die Bundesliga erbost, als er gesagt hat, die Bundesliga ist wie Pizza essen und Champions League ist wie das feine Fünf-Sterne-Restaurant. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es dieses Jahr aber jetzt schon in der Hinrunde so ist. Auf mich wirkt das so, als würde er das jetzt solche Spiele wie gegen Hertha auch schon so als halbes Experimentierfeld für irgendwelche Taktikexperimente nehmen, die er halt dann auch jederzeit wieder zurücknimmt und dann machen sie ihren normalen Spielstil. Julian, hattest du den Eindruck jetzt gegen Berlin auch? Stichwort neue Rolle Robben zum Beispiel.
Ja, ich glaube, der Erfolg gibt ihnen ja quasi recht. Also sie haben einfach die Möglichkeit mit ihren Spielern, mit ihrem Spielermaterial, das sie haben, dass man sagt, es sind wahnsinnig viele Spieler ausgefallen, dann kann man immer noch eine Viererreihe aus Ribéry, Robben, Götze und Müller aufbieten. Und wenn man die Möglichkeit hat, da Sachen zu erproben, dann ist es das gute Recht der Bayern, das zu tun.
Das sicherlich, ja. Aber insgesamt doch eher bedenklich für die Liga, wenn es einfach keinerlei Spannung mehr ist, wenn der Tabellenführer irgendwo spielt. Wie siehst du das?
Wenn der Tabellenführer irgendwo spielt, ist ja gelegentlich noch ein wenig Spannung vorhanden. Also der HSV hat einen Unentschieden geschafft, aber also die Heimbilanz der Bayern in den letzten 2 Jahren haben sie 2 Heimspiele nicht gewonnen. Also es ist eine gewisse Langeweile vorhanden, wenn Bayern spielt, das ist nicht zu leugnen.
Dann lasst uns mal noch über den Gegner sprechen zur Hertha. Wir hatten in der letzten Schlusskonferenz Philipp Köste, den Chefredakteur von Elf Freunde, zu Gast und er hat eine eher düstere Prognose über die Erfolgsaussichten der Hertha abgegeben. Sven, teilst du die Meinung von ihm?
Dahingehend, dass ich mir schon natürlich, also als Fan des SC Freiburg musst du ja schauen, wer könnten die 3 Vereine sein, die es am Ende des Jahres schlechter gemacht haben als der SC. Also die sich einfach blöder angestellt haben, die hinter einem bleiben, weil es geht ja jedes Jahr darum, Platz 15 zu bekommen oder zu erreichen. Und die Hertha habe ich da ganz stark auf dem Zettel dieses Jahr. Also ich habe da schon die Hoffnung, dass die am 34. Spieltag hinterm SC stehen werden. Und was die Stabilität von der Mannschaft angeht, was die Qualität auch des Kaders angeht, also ich sehe die bei weitem nicht so gut wie sie sich da selbst eingeschätzt haben, was die Einkäufe vor der Saison angeht, habe ich da durchaus Hoffnung, dass das eintreten kann.
Was mich ein bisschen verwundert bei der Hertha ist, dass man ihnen zugesteht, irgendwie von einer Umbruchsaison oder so zu sprechen und sich damit irgendwie so ein bisschen rauszureden, dass die Erfolge nicht so wirklich da sind im Moment. Wenn man sich anguckt, dass sie die Kader eigentlich bis auf den Abgang von Ramos ausschließlich verstärkt haben mit gestandenen Bundesliga-Profis, mit Spielern wie Schieber, Hegeler, Plattenhardt, dazu ausländische Spieler wie Haraguchi, wie Stocker. Also da ist eigentlich richtig viel Qualität zum Kader dazugekommen und trotzdem schneiden sie schlechter ab als letzte Saison. Das ist ein bisschen traurig aus ihrer Sicht.
Wobei man da aber auch sagen muss, die Hertha hat ja in der letzten Saison vor allem von ihrer überragenden Vorrunde gelebt. Die haben ja einen Start hingelegt, dass du gedacht hast, oha, das könnte ja wieder die alte Hertha werden, die international gespielt hat. Und ich glaube, im Kalenderjahr 2014 gibt es in der Bundesliga kaum eine schlechtere Mannschaft als die Hertha. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber von allen Mannschaften, die in der Liga sind in diesem Kalenderjahr, ist die Hertha auf alle Fälle auf den letzten 16 bis 18 zu finden. Und das ist einfach eine Tendenz, die sie sozusagen aus der Rückrunde des letzten Jahres in die neue Saison gerettet haben. Und ich bin da nicht unbedingt traurig drüber.
Aber woran liegt denn das? Also liegt es vielleicht daran, dass die Spielidee von Luhukay und damit auch von Hertha die von eigentlich jedem Team aktuell ist? Also Luhukays Stil war immer schon ein schnelles Umschalten aus einer kompakten Defensive heraus und er hatte immer gerne Mannschaften mit sehr schnellen Außenspielern. Und das war halt vor 4 bis 5 Jahren noch eine recht einzigartige Idee. Inzwischen hört es sich aber an wie das Konzept von jeder modernen Ligamannschaft. Würdet ihr mir zustimmen, Julian, wenn ich sage, vielleicht müsste Luhukay und Hertha sich auch taktisch ein bisschen neu erfinden?
Da fragst du mich was. Also da würde ich mich nicht dazu erheben, dem Trainer solche Ratschläge zu geben. Also ich denke, Herr Luhukay wird schon wissen, was er aus dem Kader am besten macht. Und er hat in den letzten Jahren auch mit Augsburg so gezeigt, dass er aus schwachen Kadern viel rausholen kann. Ob es da jetzt eine bessere Vorgehensweise mit dem Kader gäbe, das vermag ich nicht zu sagen.
Verbindest du, Sven, eine Spielidee von Hertha? Also wenn man an einen Verein denkt, dann denkt man ja auch eine Spielweise. Und kannst du da was erkennen bei Hertha? Woran denkst du?
Ich muss dazu sagen, ich habe knapp 4 Jahre in Berlin gewohnt, hatte von den 4 Jahren 2 Jahre eine Dauerkarte bei Hertha und habe da die Trainer Stevens, Röber und Falco Götz erlebt. Also Falco Götz in diesem Übergangsjahr und das war mit Fußball richtig beste Zeit, aber Hertha stand noch nie für eine bestimmte Form von Fußball, also auch zu der Zeit unter Röber nicht und unter Stevens sowieso nicht, das war ganz grausam. Also ich verbinde mit Hertha, ich weiß nicht, Hertha ist für mich so ein Verein, jetzt erzählt mir jeder Hauptstadt und Einzugsgebiet und die müssen in der Bundesliga sein, aber Hertha ist für mich so ein Verein ein bisschen wie Hannover. Also da ist es mir, ob die jetzt drin sind oder nicht, ist mir relativ egal. Und mein Eindruck ist, für die Liga hat es irgendwie auch keine Bedeutung, weil fußballerische Bereicherung stellen sie irgendwie nicht dar und schaffen es auch nicht über die 15 Jahre, die sie jetzt wieder mehr oder minder in der Bundesliga sind, sich sowas wie eine Identität zu verpassen, wo du sie irgendwie mit verbinden kannst. Und ich verbinde mit Hertha eigentlich nichts an der Stelle, was sozusagen das fußballerische Konzept angeht, was der Verein hat.
Vielleicht liegt das auch daran, dass nur als Gedanke, dass das letzte Mal, als sie versucht haben, sich eine Identität zu geben, das denkbar schief gegangen ist. Ich denke da an die Dieter Hoeneß-Zeit und dann Sebastian Deißler, da war ja die Idee quasi, die mit einem jungen, wilden Team aus Nachwuchsspielern die Liga aufzurollen und dann haben sie es denkbar ungünstig geschafft, all diese Spieler zu vergraulen.
Ja, und beim wirklich letzten Versuch, sich eine Identität zu verschaffen, unter Lucien Favre, der dazu ja wirklich geeignet ist, hat man halt nach der einen außerordentlich wahnsinnig guten Saison und den Abgängen, die dann im Sommer kamen, nicht länger als 6, 7 Spieltage an ihm festgehalten und lieber wieder anderen Kram ausprobiert. Also das ist auch ein Stück weit selbst verschuldet, dass man keine eigene Identität hat.
Es ist für mich auch erstaunlich an der Stelle, die Personalie Michael Preetz. Es gab ja eine Phase, wo du eigentlich jeden Tag drauf gewartet hast, zumindest was in der Öffentlichkeit los war und die Berliner Zeitungen sind da ja wenig zurückhaltend, dass er seinen Job verliert. Dann sind sie abgestiegen, sind mit ihm wieder aufgestiegen. Das erste Jahr war, wie gesagt, wegen der Vorrunde okay. Aber sie haben es geschafft, dass sie eine komplette Ruhe an der ich nenne es mal, an der Pressefront haben momentan. Also du hast nicht das Gefühl, dass in Berlin aktuell sowas wie eine Unruhe von außen in den Verein hineingetragen wird, obwohl sich an der Situation gegenüber vor, sagen wir mal, 3 Jahren kaum etwas geändert hat. Und das finde ich extrem erstaunlich. Also da hat sich schon, also im Verein scheint sich da was getan zu haben. Also zumindest außerhalb des Rasens. Auf dem Rasen ist es allerdings noch nicht angekommen.
Vielleicht ist das so eine Art Demut, die man einfach lernt, wenn man mehrere Abstiege in relativ kurzer Zeit hinter sich hat. Das nur als These. Aber jetzt könnte ich am liebsten Julian schon 10 Euro überweisen, weil er mir die Überleitung zum nächsten Spiel schon perfekt geliefert hat. Der Trainer, an dem die Hertha nicht festgehalten ist Lucien Favre. Und der ist bei Gladbach nun wirklich außerordentlich erfolgreich, selbst wenn man mal diese knappe Niederlage gegen Wolfsburg mit 1:0 mit einbezieht in die Betrachtung. Julian, findest du, dass es unterm Strich ein verdientes Ergebnis war am Sonntag?
Ja. Die Antwort ist ja.
Danke, nächste Frage. Nein, hast du noch mehr dazu?
Also Wolfsburg hat einfach wahnsinnige Einzelspieler und einen Trainer mit wie heißt er denn? Wie heißt der Trainer von Wolfsburg? Das ist doch mal
Dieter Hecking.
Dieter Hecking, dankeschön. Der völlig solide es schafft, diesen Spieler einfach einen Rahmen zu geben, wo sie sich entfalten können und wo sie sich einbringen können. Und dann reicht es auch mal, um so eine taktisch und mannschaftlich hervorragend geschulte Mannschaft wie Gladbach zu schlagen. Und für Gladbach, die hatten jetzt eine Wahnsinnsserie zu Saisonbeginn mit wettbewerbsübergreifend, was weiß ich, an die 20 Spielen ungeschlagen. Jetzt haben sie, glaube ich, 3-mal hintereinander verloren in der Bundesliga. Da wird man auch sich keinen großen Kopf machen. Die hatten auch letztes Jahr in der Rückrunde eine schwächere Phase, aber da macht man sich einfach keinen Kopf. Da weiß man inzwischen, man hat ein Fahrwerk, man hat ein System, man hat Spieler, die ausgebildet werden, in dieses System zu passen. Man hat Alternativen, die sich als neue Stammkräfte erweisen könnten. Da wird ganz ruhig weitergearbeitet werden und die werden am Ende in der oberen Tabellenregion bleiben.
Werden die denn für euch, also du bist ja Hoffenheim-Fan, der wichtigste Konkurrent, wenn es um die Europa League und vielleicht sogar Champions League-Plätze geht?
Ich weiß nicht, ob es ein wichtiger Konkurrent ist. Ich weiß ja nicht mal, ob mein Verein sich überhaupt als Konkurrent um die Europa League-Plätze derzeit sieht. Es wird auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die oben mitspielt und Hoffenheim wird vielleicht auch dazugehören.
Gut, zu deinem Verein kommen wir gleich noch. Da kannst du das noch näher ausführen, warum du da so skeptisch bist oder warum auch nicht. Lass uns noch kurz ein Wort zum VfL Wolfsburg verlieren. Könnten die vielleicht jetzt auf längere Sicht, jetzt spreche ich mal von 2 bis 3 Jahren, zum Bayern-Konkurrenten werden, allein wegen der finanziellen Mittel? Sven, was meinst du?
Also wenn es einen Verein gibt, der das auf Dauer noch schaffen kann, vielleicht wenn Borussia Dortmund mal wieder in die Spur kommt in den nächsten Jahren, also in der nächsten Saison, weil dieses Jahr wird es wohl eher nichts mehr mit den 22 Punkten Abstand, die sie jetzt auf Platz 1 haben. Aber wenn es einen Verein geben kann, der das schafft neben Leipzig, dann wird es Wolfsburg sein. Also da wird nichts anderes dann die Bayern ranreichen in den nächsten Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Fähigkeiten, die Wolfsburg besitzt, der Potenz, die Wolfsburg besitzt, die ja nicht aus dem Verein herauskommt, aber die ja nun mal vorhanden ist und die sozusagen das Ganze natürlich dann auch trägt. Und was das, man... Entschuldigung, ja, Einsatz zu gestern noch. Sie hatten 13:2 Schüsse aufs Tor. Ich denke, da braucht man dann nicht überlegen, ob es ein verdienter Sieg war. Also sie haben die Gladbacher klar beherrscht.
Das hat ja auch Lucien Favre letztlich dann auch im Interview relativ ernüchtert offen so gesagt. Und wenn Wolfsburg tatsächlich auf längere Sicht einer der wichtigsten Bayern-Konkurrenten wird, dann sind das vielleicht nicht so hervorragende Nachrichten für viele Fans anderer Vereine und ganz sicher auch schlechte für diesen Podcast, denn ich suche ihn nun schon seit Wochen händeringend irgendeinen Wolfsburg-Fan, der mir mal in diesem Podcast ausführlich erklären will, wie eigentlich die Wolfsburger Fanszene diese ganze Entwicklung sieht. Das hier könnt ihr durchaus als verzweifelten Bitte-melde-dich-Aufruf verstehen. Also wenn es Wolfsburg-Fans gibt, die das hier hören, meldet euch gerne. Ich würde wirklich gerne mal mit einem Fan, der schon länger dabei ist, darüber reden, wie ihr die Entwicklung der letzten Jahre so einschätzt. Jetzt haben wir aber Gott sei Dank einen Fan von Hoffenheim hier und mit dem würde ich gerne über das nächste Spiel reden. Und zwar Hoffenheim gegen Hannover, 4:3. Ein Top-Spiel, das einen dann doch in Qualität und Rasanz leicht überrascht hat, zumindest mich. Julian, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Wie ist das eigentlich, Hoffenheim-Fan zu sein und wie bist du es geworden?
Danke für diese Frage, die ich so selten höre.
Ich wollte mit dem Überraschenden beginnen.
In meinem Fall ist es einfach mein Dorfverein. Das heißt, ich bin in Hoffenheim aufgewachsen. Mein Vater hat mich mitgenommen, als sie in der Landesliga gespielt haben. Da war noch ein kleiner Spielplatz hinter der Eckfahne. Da konnte man schaukeln und rutschen, während die Fußball gespielt haben. Dann habe ich später auch weniger geschaukelt und mehr dem Fußball zugeguckt. Und der Fußball, dem ich zugeguckt habe, ist halt vom Verbandsliga-Fußball über die Jahre zum Bundesliga-Fußball geworden. Und hier bin ich immer noch und gucke denen zu.
Und wie hast du dann diese rasante Phase gesehen? Ich glaube, ihr seid ja innerhalb von, 4 Jahren, 3 Aufstiege und letztlich dann auch in die erste Liga. Wie hast du das alles miterlebt? Also erkennt man da den eigenen Verein überhaupt noch wieder, wenn dann nach den ersten schlechteren Spielen in der zweiten Liga einfach für, 9 Millionen Bar und Obasi geholt werden?
Ich weiß nicht, die anderen 9 Spiele habe ich ja immer noch wiedererkannt. Also es ist nicht so, dass das durch Neuzugänge plötzlich der Verein nicht mehr zu erkennen ist. Das weiß nicht, das entspricht nicht meiner Vorstellung irgendwie. Da hatte ich keine Probleme mit.
Ja, nee, war auch nicht als Vorwurf gemeint. Ich habe es mich eben nur gefragt, wenn man eben quasi ein Verbandsligist, auch wenn es nicht ganz stimmt, sieht und dann nur 4, 5 Jahre später spielen da halt hochprofessionalisierte Profis, dann verändert das ja den ganzen Blick auf den Verein. Gut, aber dann lass uns doch mal über das Spiel reden, weil da würde mich deine Meinung auch sehr zu interessieren. Jetzt habt ihr wirklich viel dafür getan, eure Freak-Ergebnisse aus der letzten Saison abzustellen. Und es schien auch ganz gut geklappt zu haben, mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt dieses 4:3. Warum?
Markus Gisdol hat schon vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass das Kernthema der Saison das Thema Balance sein wird. Balance, Balance, Balance. Wir haben es in den ersten Spielen wahnsinnig gut geschafft, hochklassige Gegner, die jetzt ganz vorne mitspielen, Schalke, Wolfsburg, Augsburg, daheim ganz souverän unter Kontrolle zu halten und ganz, ganz locker zu beherrschen, zu bespielen und wieder nach Hause zu schicken. Und jetzt in den letzten Spielen gab es halt öfters mal ein paar Niederlagen und vor allem ein paar Gegentore, wo man dann aber sagen kann, wenn man gegen Köln zum Beispiel lag man nach einer halben Stunde oder so 1:3 hinten. Aber dann hat man halt immer noch die Qualität aus der letzten Saison, dass man sagen kann, okay, wir liegen jetzt 1:3 hinten, aber es ist jetzt keine große Sache, bis zur Halbzeit haben wir es aufgeholt. In 15 Minuten halt 2 Tore geschossen und dann war auch wieder gut. Also es wird so ein bisschen gespielt damit, wie weit man sich dieser neuen Maxime der defensiven Stabilität hingibt und wie weit man das chaotische Offensivspiel, das immer noch möglich ist, aus der letzten Saison einsetzt. Am Samstag, würde ich sagen, war es nicht so, dass es bewusst eingesetzt war, sondern dass es einfach so, weil Hoffenheim sehr gut gespielt hat, wirklich offensiv eine tolle Leistung gezeigt hat, einen wunderbaren Konter abgeschlossen hat, tolle Standards ausgenutzt hat und sich dann hinten einfach Tore selber reingelegt hat. Also da waren zwei klare Torwartfehler dabei. Beim einen Tor kommt er raus und hat den Ball nicht. Und wenn er auf der Linie bleibt, passiert gar nichts. Und beim anderen Tor ist es ein Abwurf, der in die Füße des Hannoveraner Stürmers geworfen wird. Das sind 2 der 3 Gegentore. Das dritte Gegentor war wunderbar rausgespielt von Hannover. Da kann man nichts sagen. Aber ansonsten denke ich, es war eher ein Rückfall in die Probleme mit individuellen Fehlern der letzten Saison als ein Rückfall in die Spielweise.
Jetzt ist ja aber eigentlich Baumann gar nicht dafür bekannt, dass er solche Spiele hat. Und ich erinnere mich in dieser Saison schon an ein weiteres Spiel, wo er auch mit individuellen Fehlern aufgefallen ist. Kann sowas vielleicht auch einfach durch die Spielweise der Abwehr beeinträchtigt werden? Also ich habe den Eindruck, dass es bei euch manchmal im Spielaufbau nicht so geordnet zugeht wie bei anderen Teams. Teilst du diese Einschätzung?
Der Spielaufbau ist, soweit ich es sehe, ein bisschen außergewöhnlich, weil er fast nie über die Sechser stattfindet. Also die Sechser im Hoffenheimer Spiel sind im Spielaufbau fast nicht beteiligt. Stattdessen wird entweder über die Außenverteidiger aufgebaut oder mit Innenverteidigern, die das halt wirklich können, mit langen Bällen. Süle zum Beispiel ist richtig stark darin, lange Bälle zu spielen. Dadurch ist der Ballbesitz wahrscheinlich auch weiter hinten im eigenen Spielaufbau, als es bei anderen Mannschaften der Fall ist. Und das, weiß nicht, das könnte sicherlich einen Einfluss auf den Torwart haben, aber da jetzt einen großen Zusammenhang herbeizuführen, würde ich nicht machen.
Sven, du bist als Freiburg-Fan jetzt nicht so weit entfernt von Hoffenheim, nicht mal regional.
Nee, wie siehst du? Ich war heute auch am Stadion.
Ich werte das jetzt einfach mal neutral. Wie siehst du denn so die Entwicklung bei Hoffenheim in den letzten 2-3 Jahren?
Hast du Zeit?
Ich schon.
Wir wollen es, also es ist einerseits beeindruckend, was geschaffen wurde in sehr, sehr kurzer Zeit mit extrem viel Geld. Mir wird es allerdings zu positiv bewertet. Also mir kommt da zu, wie soll ich sagen, zu wenig an dem bei raus, was da eigentlich passiert. Ein Beispiel, Bremen hat ein Minus gemacht letztes Jahr von 9 Millionen und sofort ist von Finanzkrise und Risiko und sonst was die Rede. Hoffenheim hatte letztes Jahr einen operativen Verlust von 12 Millionen Euro, hat das Festgeldkonto reduziert auf 108 Millionen, wenn die Zahlen stimmen, die in einer großen deutschen Zeitung standen. Sorry, aber da läuft natürlich ganz, ganz viel momentan noch auf einer Basis, die mit Financial Fair Play und klassischen Wirtschaften, wie du es als klassischer Bundesligist machen musst, relativ wenig zu tun hat. Dazu gehört dann auch, dass so eine Trainingsgruppe 2 in einem Verein wie Freiburg oder auch in Augsburg, um jetzt mal andere Vereine zu nennen, nicht tragbar wäre und das würde den Verein auf Jahre hinaus ruinieren. Und zwar nicht nur auf 3-5 Jahre, sondern auf 10-15 Jahre abschießen. Und das ist bei einem Verein wie Hoffenheim eben nicht der Fall. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich normal, und dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Und sie stehen mir dafür eigentlich noch nicht gut genug dafür, das, was alles investiert wird. Wenn ich mir anschaue, sie wurden B-Jugendmeister vor einigen Jahren und der einzige Spieler, okay, Julian, korrigier mich, wenn da einer fehlt, aber der bekannteste ist mit Marco Terrazino mittlerweile beim VfL Bochum davon. Für mich passt das noch nicht zusammen. Für mich passt nicht zusammen, wie man sozusagen einerseits einen Anspruch formuliert, andererseits aber einen Finanzgebaren an den Tag legt, wo man mit Volland und Firmino verlängert, als ein Bundesligist, der eigentlich im Mittelfeld steht, wo vollkommen klar ist, dass das Gehälter sind, die exorbitant sind. Und da gehört einiges andere mehr dazu. Die Entwicklung an sich, ich habe die damals in der zweiten Liga gesehen, in beiden Spielen in der Saison gegen Freiburg. Das Rückspiel in Hoffenheim war mit das Beste, was ich in der zweiten Liga von der Mannschaft gesehen habe. Die sind extrem souverän aufgetreten, extrem stark. Dann gehört aber eben auch dazu, du hast es vorhin genannt, dass man nach Niederlagen zum Auftakt dann 3 Spieler für 20 Millionen Euro eingekauft hatte. Eine Summe, die es in der zweiten Liga in dieser Form noch nie gab und auch nie wieder, vielleicht nie wieder geben wird. Man weiß ja nicht, was in Leipzig passiert. Aber mir wird das Bild zu einseitig gezeichnet an der Stelle. Ich finde, da gehört deutlich mehr dazu als das, was du siehst oder das, was sozusagen diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
Julian, du als Hoffenheim-Fan, empfindest du das auch so, dass dieses Bild so einseitig positiv gezeichnet wird?
Ich habe nicht den Eindruck, dass ein einseitig positives Bild der TSG in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Also das ist mal das Erste. Was so die Kritik an der Jugendarbeit angeht, glaube ich, dass man da, mit zweierlei Maß beispielsweise gemessen wird. Wenn man zum Beispiel sagt, dass aus der Hoffenheimer B-Jugendmannschaft nichts geworden ist. Also klar, wirklich, es hat niemand zum Bundesliga-Stammspieler gebracht. Der erfolgreichste ist Pascal Groß, der jetzt bei Ingolstadt dafür wahrscheinlich einer der besten Spieler der zweiten Liga inzwischen ist. Ein Manuel Gulde spielt beim KSC, aber ansonsten ist da wirklich nicht wahnsinnig viel draus geworden, aber das muss man einfach mal sagen, für einen B-Jugendmeisterjahrgang völlig normal, dass es nicht mehr als 3-4 Spieler in den Profifußball schaffen. Da wird einfach bei Hoffenheim so getan, als wäre das nicht durchlässig, nicht nachhaltig, was da gemacht worden ist. Es ist einfach normal, dass Spieler, die mit 17 gut waren, nicht automatisch als Profi nachher gut sind. Und da bildet auch der SC Freiburg, der sicherlich mehr als den Schnitt da hat, schafft es auch nicht mehr als, 4-5 Spieler, sagen wir mal 6, aus einer erfolgreichen B-Jugendmannschaft zu Profis zu machen.
Und wie siehst du generell so die kritische Haltung gegenüber Hoffenheim, die ich eigentlich auch eher sehen würde? Also ich finde auch, dass Hoffenheim schon nicht so positiv nur gesehen wird, sondern durchaus auch kritisch. Findest du das gerechtfertigt oder langweilt es dich irgendwie, dich ständig dafür rechtfertigen zu müssen, dass ihr halt einfach Geld habt?
Naja, es ist halt, was Sven sagt, ist sicherlich richtig. Wenn sich ein Bundesligist wie Mainz oder Augsburg die Fehlgriffe geleistet hat, die sich Hoffenheim geleistet hat und die später in der Trainingsgruppe 2 gelandet sind, dann hätten sie Spieler verkaufen müssen, wären wirtschaftlich zugrunde gegangen, wären auf jeden Fall abgestiegen. Also da hätte das ganz andere Konsequenzen gehabt, das ist keine Frage. Wie man jetzt dazu steht, ob dass ein Verein einfach die finanziellen Möglichkeiten hat, sowas zu überwinden, ist eine andere Frage. Und also ich bin Verfechter des Prinzips der sportlichen Qualifikation, und solange der Verein irgendwoher das Geld nimmt, sich sportlich auf dem Niveau zu halten, dann bin ich auch keiner, der sagt, dass er deswegen absteigen sollte, dass er nicht in die Liga gehört.
Aber jetzt ist es natürlich auf der einen Seite so, dass es vollkommen legitim ist, wenn man Geld hat, mit diesem Geld kann man machen, was man will, und wenn man möchte, kann man damit auch seinen Dorfverein zu einem Bundesligaverein machen. Jetzt steht dem aber natürlich gegenüber, dass ganz logischerweise ein so gepushter Verein nicht dieselbe, ich benutze das Wort jetzt bewusst, Tradition und Fankultur hat und auch eine gewachsene Zahl an Sympathisanten, wie eben ein Verein, der sich das Ganze über halt mehrere Jahre, oft Jahrzehnte erarbeitet hat. Siehst du darin denn kein Problem, dass immer mehr Vereine in der Bundesliga, in der ersten Liga mitspielen werden auf lange Sicht, die eben keine so große Fanbasis haben wie andere Mannschaften? Oder sagst du auch, das ist auch nichts Wichtiges, das einzige Wichtige ist das sportliche Abschneiden?
Ich denke, dass die langfristig gesehen die Faninteressen doch dem sportlichen Abschneiden unterm Strich folgen werden. Also ein Verein wie was weiß ich, Rot-Weiß Essen oder irgendwelche Traditionsvereine, die mal richtig viele Fans hatten, haben beim anhaltenden sportlichen Misserfolg auch ihre Fans eingebüßt, und die Leute, wenn sie nicht aufhören, sich für Fußball zu interessieren, werden irgendeinem anderen Verein inzwischen anhängen. Also es ist, denke ich, relativ natürlich, dass es eine gewisse Wanderung der Zuschauerinteressen gibt, und der Anteil derer, die wirklich sagen, es gibt nur diesen einen Verein in meinem Leben und es wird nie wieder einen anderen geben, ist doch wahrscheinlich nicht so groß, dass er dieses Phänomen wahnsinnig verändern würde.
Mhm. Da bin ich jetzt mal bei Julian an der Stelle, weil mir geht diese Fandiskussion, muss ich ehrlich gestehen, ziemlich auf den Senkel. Also es gibt einerseits, du hast Vereine, bin sehr oft bei Waldhof Mannheim, die spielen jetzt seit über 10 Jahren auf den Dörfern in Regionalliga und Oberliga und haben immer noch einen Schnitt von 3000 Zuschauern. Die hatten aber auch zu ihren Zweitliga-Zeiten normalerweise Heimspiele mit 5.000, 6.000. Also es war jetzt nicht so, dass da immer die Bude voll war. Oder wenn du früher in Mainz warst, bevor die Erfolgsphase unter Klopp kam, da standst du am Bruchweg teilweise ziemlich allein im Regen. Und zwar nicht wirklich die Hölle los. Und heute würde keiner mehr davon reden, dass sich in Mainz eine Fanszene entwickeln muss und dass sich da was tun muss. Sondern ich glaube, das ist was, was auch mit dem sportlichen Erfolg dann einfach einherzieht. Also wenn Leipzig einen Zuschauerschnitt hat in der zweiten Liga von über 20.000, wenn die in Sandhausen spielen und mehr mitbringen als ein VfL Bochum zum Beispiel, will man dann sagen, die bringen keine Fans mit oder wie? Also das finde ich eine Diskussion, die ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, weil es auch in Augsburg war früher in der Rosenau jetzt nicht unbedingt das Leben so, dass da die wilde Fahrt losging. Also das sind Dinge, die entwickeln sich einfach über Jahre, und da brauchen die Vereine einfach Zeit. Das finde ich an der Stelle eher unfair und wie gesagt auch nicht zielführend, weil die Diskussion müsste eigentlich um andere Dinge gehen an der Stelle.
Ja, um welche Dinge?
Für mich ist die Frage, hat das noch was mit sportlichem Wettbewerb zu tun, wie wir die Bundesliga momentan erleben? Hat das noch was mit, ich schaue relativ viel NFL, wenn ich versuche, die NFL-Spiele zu tippen vor dem Wochenende, liege ich irgendwie bei Minimum 30% komplett daneben. Mhm. Also mindestens, eher nach oben offen, können auch mal 80% sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Bundesliga in der Lage wäre, 80% daneben zu liegen, was die Tipps angeht. Oder der Gedanke, dass du in 5 Jahren eine Bundesliga haben wirst, wo klar ist, Bayern ist vorne dabei, Wolfsburg ist vorne dabei, Leverkusen ist vorne dabei, dann noch Leipzig und je nachdem, wie es eben finanziell aussieht, Dietmar Hopp vielleicht, also Hoffenheim vielleicht noch, und dann je nachdem Dortmund und Schalke, je nachdem, wie es bei denen sich entwickelt. Und das war's dann. Und ein Verein wie Freiburg wird auf Dauer einfach schauen müssen, dass du irgendwie noch so gut arbeitest jedes Jahr, dass du eine Chance hast, bei den ersten 18 dabei zu sein. Das hat mit sportlichem Wettbewerb in dem Sinn aber nichts mehr zu tun, weil die Qualität deiner Arbeit nur noch ein Bruchteil dessen ist, was darüber entscheidet, wie deine sportlichen Ergebnisse aussehen.
Ich finde, dass das ein richtig schlecht gewählter Vergleich ist mit der NFL, weil die ja gerade mit ihrem Franchise-System und ihren geschlossenen Ligen gerade darauf angelegt ist, dass es immer einen ausgeglichenen Wettbewerb gibt, dass am Ende immer die Mannschaften, die schlecht abgeschnitten haben, als erstes Player draften dürfen und so weiter.
Ja. Aber das macht doch ein Stück weit interessant. Du kannst auch andere Beispiele nehmen.
Das ist ja einfach eine Konsequenz von Aufstieg und Abstieg, dass Mannschaften, die dauerhaft gut arbeiten, am Ende immer oben stehen werden. Und trotzdem ist es nicht so, dass vor 5 Jahren man hätte sagen können, dass Gladbach heute oben steht. Das wäre vor 5 Jahren Quatsch gewesen, zu sagen, Gladbach wird langfristig sich unter den Top 4 etablieren. Genauso vor 10 Jahren, wenn man da gesagt hätte, dass Dortmund und Bayern mehrere Jahre auf einem Niveau sein werden, das hätte man auch nicht gewusst. Also dieser Gedanke, dass es überhaupt keine Spannung gäbe, dass es überhaupt keine Überraschung gäbe. Dortmund steht im Moment auf Platz 18 und wir reden davon, dass es keine Überraschung in der Liga gibt. Das ist doch Quatsch.
Ich sage nicht, dass es keine Überraschung in der Liga gibt. Ich sage nur, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre in der Liga anschaue, dann ist es vollkommen klar, wie sich die Liga entwickeln wird in den nächsten Jahren und wo sich die Liga in den nächsten 10 Jahren hin entwickeln wird. Und dann ist doch auch nicht mehr die Frage sozusagen, wird Bayern 8 oder 9 mal in den nächsten 10 Jahren Meister? Das ist doch die Frage, die momentan im Raum steht. Dann ist noch die Frage, wer geht auf die Plätze 2 bis 4? Und da wird Wolfsburg, wenn sie es halbwegs vernünftig machen, die nächsten Jahre weiter dabei sein. Und du hast auch, das ist relativ klar festgelegt, was da passieren wird. Du wirst Leipzig auf Dauer haben, weil sich das nicht aufhalten lässt. Das ist vollkommen klar. Geld schießt nun mal Tore auf, langfristig. Nicht auf eine Saison gerechnet. Aber es ist auch klar, dass das ein Verein, der hochkommen wird. Dortmund wird ein Spieler von der Qualität wie Lewandowski, kannst du vielleicht finden und entwickeln. Aber du wirst ihn nie mit deinen finanziellen Mitteln, die du dann hast, adäquat ersetzen können.
Gut, ich meine, letztlich ist das auch so ein bisschen die Feststellung, dass die Schere einfach weiter auseinander geht. Also dieses Argument, was ihr beide ja letztlich auch führt, ist ja dieses alte Herbert-Bruchhagen-Ding, dass er vor der Saison sagt, ich kann Ihnen auf jeden Fall die ersten 8 der Tabelle sagen und diese ersten 8 werden bis auf eine Position deckungsgleich sein mit den 8 finanzstärksten Teams der Liga. Da hat er ja, glaube ich, mehrere Saisons nacheinander mit Journalisten gewettet und jedes Mal tatsächlich alles richtig vorhergesehen. Und es ist halt so ein bisschen die Frage wahrscheinlich, was man auch möchte. Also Überraschungen gibt es natürlich im Kleinen, aber im Großen und Ganzen ist es schon tatsächlich eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man besser vorhersehen kann, wer das internationale Geschäft schafft, wer es nicht schafft. Und es verstetigt sich alles und die Schere geht auseinander. Aber das werden wir jetzt in diesem Podcast nicht lösen können. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, da einfach mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf zu gucken. Lasst uns vielleicht mal zum nächsten Spiel kommen, denn ich glaube, die andere Diskussion reicht nicht in 90 Minuten. Aber vielleicht kann man beim nächsten Spiel auch ganz gut sehen, was dann letztlich dabei rauskommt bei dem, was wir gerade diskutiert haben. Ich spreche vom Spiel Schalke gegen Mainz. Schalke hat 4-1 gewonnen und gleichzeitig in der Champions League am Dienstag mal so richtig auf den Sack bekommen. Und vielleicht ist das auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Ich hatte den Eindruck, dass ganz lange Zeit in Deutschland ein Konsens bestand darin, dass man gesagt hat, klar, irgendwie international haben die deutschen Vereine wirklich wahnsinnig lang nichts mehr gerissen, aber wir haben insgesamt die stärkste Liga, weil hier kann jeder jeden schlagen. Und ich empfinde zumindest so, dass es so langsam ein bisschen switcht und dass die Leute jetzt auch doch es eigentlich gar nicht so schlecht finden, dass es dann mal dieses deutsche Champions League-Finale gab und dass jetzt endlich mal jemand da was gerissen hat und dass man der Premier League jetzt ein bisschen im Nacken sitzt. Ist das vielleicht auch ein Punkt, den man so sehen kann, Julian?
Also ich bin jemand, der sich relativ wenig für internationalen Fußball interessiert, also auch für die Champions League im Vergleich zur Bundesliga, weil einfach die Bundesliga ist der Wettbewerb vor der Haustür, der Wettbewerb, wo man zu jedem Spiel hinfahren kann, wo man gegen jedes Team schon mal gespielt hat, wo man jeden Spieler schon mal gesehen hat, wo man zu jedem Team eine Vorstellung hat, wo, wenn da am nächsten Spieltag 2 Mannschaften gegeneinander spielen, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat, hat man trotzdem eine Vorstellung davon, was passieren könnte, was könnte interessant sein an dem Spiel. Das habe ich bei der Champions League nicht. Das heißt, für mich ist die Frage, ob die deutschen Teams in der Champions League besonders gut oder schlecht sind, wirklich nicht sonderlich interessant. Ich freue mich, wenn mein eigener Verein eines Tages es schaffen wird, in einen internationalen Wettbewerb zu kommen, wie es alle anderen Vereine, die in den letzten 5 Jahren nicht abgestiegen sind, schon mal geschafft haben. Aber ansonsten, ob da Bayern oben mitspielt oder Schalke in der Gruppenphase ausscheidet, ist mir für die Champions League eigentlich ziemlich egal.
Aber nicht egal würde ja bestimmt das 4:1 von Schalke gegen Mainz gewesen sein, oder? Weil die sind ja für euch jetzt ein direkter Konkurrent. Ihr habt beide 20 Punkte. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Hast du dich geärgert?
Ich bin da absolut auf Trainerlinie in dem Motto, wir konzentrieren uns auf unser nächstes Spiel und wollen das gewinnen und am Ende der Saison werden wir sehen, wofür das reicht. Also wenn Schalke seine Spiele gewinnt, dann ist das schön für Schalke, aber ich bin niemand, der sagt, ich möchte, dass dieses Spiel so ausgeht, weil das ist gut für meinen Verein. So gucke ich die Bundesliga nicht. Okay.
Du bist hier eindeutig falsch in diesem Podcast. Du bist viel zu sehr auf Kompromisse aus. So läuft das überhaupt nicht. Dann stelle ich jetzt einfach Sven eine Frage zu Schalke. So. Und zwar folgende. Horst Held hat zur Entlassung von Jens Keller damals gesagt, der Hauptgrund der Entlassung war, dass wir keine Konstanz bekommen haben. Und jetzt gucke ich mir die Spiele seit dem Einstand von Di Matteo an und ich habe 5 Siege und 4 Niederlagen und das Ganze wechselt so lustig hin und her wie bei einem Ping-Pong-Spiel. Lag es jetzt vielleicht doch gar nicht am Trainer, dass die so unkonstant waren? Was denkst du, Sven?
Moment, an Di Matteo liegt ja nichts, weil die Mannschaft ist ja konditionell nicht in einem Zustand, wenn ich den Spielern glauben darf, an dem Vorstand, dass sie in der Lage ist, über 90 Minuten Fußball zu spielen. Und der Kapitän meinte doch, sie hätten schon im Trainingslager gedacht, sie würden zu wenig machen. Woraufhin ich mich natürlich frage, was das eigentlich für Spieler sind und was sie für eine Eigenverantwortung haben. Also Schalke ist für mich ein komplettes Rätsel in diesem Jahr. Also man muss ja auch sagen, sie haben ja auch am Samstag eher mit, ich will nicht sagen mit Glück gewonnen, aber nach dem 2:1 sah es lange Zeit so aus, als wären die Mainzer eher am Ausgleich als die Schalker am 3:1. Und was dann passiert, weißt du nicht. Also die Schalker waren in Freiburg die schlechteste Mannschaft, die sich in der Saison doch bisher präsentiert hat. Jetzt kann man natürlich sagen, bei der Heimbilanz vom SC ist das keine Kunst, aber das war wirklich grausam, was sie da über vor allem in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, wo sie gar nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Und ich hätte sogar eher getippt, dass die Mainzer gewinnen am Samstag. Mein Eindruck ist, dass sie es momentan vorne etwas besser hinbekommen in der Abstimmung zwischen Choupo-Moting und Huntelaar und dass sie das durchaus gefährlicher macht und dass es da dann passt. Also gegen Chelsea habe ich jetzt, muss ich gestehen, gar nichts von ihnen erwartet gehabt und dementsprechend lief es ja auch. Okay, 0:4 ist natürlich hart, aber du machst irgendwann den Ticker an, siehst 0:4 und denkst so, jo, sie haben ja schon öfters in der Champions League Heimspiele gehabt, wo sie einen kräftig auf die Mütze bekommen haben. Und das war wieder so, aber was Schalke, der Trainerwechsel gebracht haben soll, vielleicht sehen wir es in einem halben Jahr, ich weiß es momentan nicht.
Vielleicht ist auch Teil der Inkonstanz, dass halt sogar so ein Podcast wie wir danach fragen, warum jetzt immer noch keine Konstanz da ist. Also vielleicht muss man da auch tatsächlich mal dem Trainer mindestens die Winterpause als Vorbereitung zugestehen. Es stimmt auf jeden Fall, eine kurze Statistik noch, weil du gesagt hast, Mainz hätte durchaus gewinnen können. Da halte ich einfach nur die Statistik noch zugute. 22:14 Torschüsse für den FSV. Also man kann das auch statistisch so untermauern, dein Argument. Und jetzt wollte Julia noch was sagen.
Ja, wenn man Schalke immer diese Inkonstanz vorwirft und sagt, dass sie eigentlich doch so einen wahnsinnig teuren Kader haben, so einen wertvollen Kader und müssen eigentlich ganz oben konstant mitspielen. Der Schalker Kader bezieht ja seinen Wert, der zweifellos hoch ist, nicht daraus, dass er wahnsinnig viele Spieler auf dem Zenit ihrer Karriere hat, sondern dass er wahnsinnig viele Spieler hat, die jetzt 19, 20, 21 sind, aber wahnsinnig große Perspektiven haben. Also der Marktwert der Schalker besteht ja darin, dass ein Matip, ein Meier, ein Draxler, ein Goretzka zusammen wahnsinnig viel Geld wert sind und nicht darin, dass Hövedes, Neustädter und Tanquillo Barnetta für die größten Fußballer auf der Spitze ihrer Schaffenskraft gehalten werden. Also wenn dieser Kader Schwankungen drin hat und wenn die Spieler, in die große Hoffnung gesetzt werden, gerade nicht ihre Wahnsinnsform haben, dass es dann nicht so gut läuft, das finde ich, muss man Schalke nicht zum Vorwurf machen, sondern das ist einfach ein Produkt dieses Kaders.
Mir geht es dabei auch nicht unbedingt um die Finanzkraft des Kaders. Also ich verstehe die Transferpolitik auf Schalke auch seit Jahren nicht. Also da wird vieles geholt, wo du das Gefühl hast, was sozusagen nicht jung ist, sondern was dann, ja, also du erkennst da kein Bild dahinter, kein Konzept dahinter. Bei manchen hast du das Gefühl, einen Christian Fuchs zu holen. Also da sind Leute dabei, das sieht so aus, du kaufst Namen, aber nicht unbedingt ist ein Spieler für dein System oder für die Leistung. Das Fünfer-Mittelfeld bestand am Samstag aus Fuchs, Uchida, Aogo, Meier und Höger. Und das ist keines von der Bundesliga-Spitzenmannschaft, also mit Sicherheit nicht.
Ganz beispielhaft ist da auch der Transfer von Obasi, von dem man Also der von Hoffenheim gekauft wurde für 5 Millionen, man wusste zu dem Zeitpunkt, dass er einer der verletzungsanfälligsten Spieler der Bundesliga ist. Und was ist passiert? Er war die nächsten zwei Jahre, von den nächsten zwei Jahren hat er 3 Spiele in der Startelf oder so gemacht. Das konnte man einfach absehen, aber sie haben einfach gedacht, dass sie mit ihm ihre Offensivqualität verstärken sollen, aber dann nachher sich beschwert in einem Kader mit Obasi, mit Hoogland und anderen Spielern dieses Kalibers, dass sie viele Verletzte haben. Also da ist schon ein bisschen die rechte Hand macht was und die linke beschwert sich drüber.
Mhm. Irgendwann müssten wir hier an der Stelle auch nochmal über Horst Held reden, aber vielleicht holen wir uns dafür dann auch wirklich einen Schalke-Experten noch in die Runde. Lasst uns noch kurz...
jemand aus Stuttgart dafür.
Ja, ich habe gehört, Armin Fee soll wieder Zeit haben. Vielleicht hat er mal Bock auf Rasenfunk. Lasst uns noch kurz über Mainz reden. Die haben aus den letzten 9 Spielen nur eines gewonnen. Trotzdem bleibt es Mainz typisch ruhig. Ich würde genau das als ihre größte Stärke bezeichnen. Und es fällt auf, dass dieser ganze Abfall in der Leistung stattgefunden hat, seitdem sich Jonas Hofmann verletzt hat, der damals ja in einer wahnsinnig guten Verfassung war. Sven, du sitzt ja auch mit Freiburg recht nah dran, sage ich mal einfach so. Meinst du, es hängt tatsächlich mit dieser Verletzung zusammen oder ist es zu einfach, so eine sportliche Krise auf so eine Personalie zu reduzieren?
Also natürlich tut dir ein Spieler wie Jonas Hofmann extrem weh. Also ich bin ja noch näher an Mainz als an Freiburg, was meinen Wohnort angeht. Und das tut ja einfach extrem weh, aber die Mainz haben eigentlich trotzdem eine stabile, gute Mannschaft zusammen mittlerweile. Und ja, aber vielleicht passt, also ich sehe Mainz jetzt nie so genau, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das gegen Freiburg gesehen letzte Woche und da haben sie ja dann eher, waren sie die erste halbe Stunde stark und danach hat der SC das Spiel übernommen, hat dann dusselig wie so oft in dieser Saison in den Schlussminuten noch 2 Punkte abgegeben. Aber Mainz ist eigentlich so ein Verein, wo ich jedes Jahr drauf warte, dass die mal wieder unten reinrutschen. Und es passiert nie. Mainz ist eine Mannschaft, wo ich eigentlich immer denke, naja, das ist doch eigentlich noch nicht so gefestigt als Bundesliga-Verein oder nicht so dauerhaft stabil. Die sind ja im gleichen Jahr wie der SC aufgestiegen damals. Dass die spielen jetzt ihre 6. Saison in Folge in der Bundesliga, dass die mal wieder mit unten drin sind. Aber irgendwie schaffen sie es jedes Jahr mit ihrer Ruhe, ihrer Souveränität. Heidel macht kluge Transfers jedes Mal und es passt einfach irgendwie. Aber ich weiß, aber wo genau jetzt sozusagen die Krise herkommt momentan, die Verletzung von Jonas Hofmann mit Sicherheit ein Bestandteil. Man hatte ja vor der Saison schon die Befürchtung, dass Jungland der erste Trainer wird, der seinen Job verliert, nachdem was da schief ging. Und dann haben sie einen riesen Start hingelegt. Vielleicht sind sie jetzt eher wieder ein Stück weit auf Normalmaß angekommen. Vielleicht waren die ersten Spiele einfach über dem Limit und jetzt sind sie ein Stück weit unter dem Limit und irgendwo zwischendrin ist dann vielleicht die Wahrheit. Also ich tue mir immer ganz schwer damit, alles so in Schwarz und Weiß zu sehen. Mhm. Vielleicht gibt es auch sowas wie ein Grau, was da zwischendrin liegt. Und vielleicht suchen sie Mainz auch noch momentan dieses Grau in ihren Leistungen und haben momentan eben nur Schwarz oder Weiß zu bieten.
Ganz nebenbei ist Mainz natürlich, deiner Einleitung zufolge, der beste Beleg für die erfolgreiche Hoffenheimer Jugendarbeit, wenn ein Spieler wie Jonas Hofmann, der nun als 12-Jähriger zur TSG gekommen ist und dort ausgebildet wurde, wenn sein Fehlen zu einer Serie von 7 Spielen ohne Sieg führt, dann kann man, glaube ich, über die Jugendarbeit nicht geteilter Meinung sein.
Und wo hat Jonas Hofmann nochmal genau sein Bundesliga-Debüt gegeben?
Bei Borussia Dortmund, wenn man bei der TSG Hoffenheim zu einem 18-Jährigen gesagt hat, wir werden dich langsam aufbauen, wir werden dir nicht sofort Bundesliga-Einsätze geben können. Und Dortmund hat gesagt, klar, bei uns spielst du Bundesliga. Und dann hat er erstmal 3 Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, aber er ist zu Dortmund gegangen jedenfalls.
Wir lassen das einfach so stehen. Lasst uns doch zum nächsten Spiel kommen. Und da freue ich mich, dass wir jemanden in der Leitung begrüßen können, der Leverkusen-Fan ist. Wir haben jetzt mit dabei Tom Bates vom Leverkusen-Pod. Hallo Tom, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, ja, schön, dass ihr mich zu Gast habt. Ihr sprecht mit einem glücklichen Derby-Sieger.
Das ist nicht so wirklich verwunderlich nach einem 5:1. Ihr spielt am Samstag gegen die Bayern. Habt ihr zur richtigen Zeit die perfekte Form gefunden?
Ach, Form geht immer aus dem Fenster, wenn wir nach München fahren. Ich glaube, da gibt es zu viele Beispiele, in denen wir super Saisonverläufe hatten und eigentlich jeder mit einem Sieg in München gerechnet hat. Und dann fahren wir nach München und vielleicht hatten die Bayern sogar auch noch einen schlechten Lauf vorm Spiel. Aber in München, naja, wie aber leider das negativ.
Doch nicht in den letzten Jahren. Ich erinnere mich, dass ihr die Einzigen wart, die 1-0 gegen Bayern gewonnen. Dann die letzten Jahre war es doch eigentlich ganz okay.
Ja, das stimmt. Und ich kann es mir ehrlich gesagt immer noch nicht erklären.
Lass uns noch kurz, bevor wir vorausschauen auf das Spitzenspiel des nächsten Spieltags, neben Hoffenheim gegen Dortmund, lass uns noch kurz über das 5-1 jetzt vom Samstag reden. Ich frage mal ganz ketzerisch, wart ihr zu 12 auf dem Spielfeld gestanden?
Ja, das war natürlich, was im Nachhinein besprochen wurde und was auch Herr Schmadtke gesagt hat. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von Schmadtkes Äußerung. Und ich weiß nicht, wie man, wenn man sich das Spiel anschaut und die ganzen Statistiken und unsere ganze Dominanz, wie man dann wirklich behaupten kann, dass der Schiedsrichter das Spiel entschieden hätte. Also natürlich, die Elfmeter, oder es hätten wahrscheinlich zwei Elfmeter sein müssen und das Spiel wäre vielleicht auch anders ausgegangen. Ich weiß, ich widerspreche mich jetzt, aber Lehmann wollte diesen Elfmeter. Und ich weiß, diese
aber Elfmeter... Aber es war halt auch einer, oder? Also das ist doch egal, ob er ihn wollte oder nicht. Es war halt genau. Auch einer. Also,
ja, er war auch einer. Aber ich weiß, dass diese Elfmeter gegeben werden. Lehmann war jetzt nicht wirklich in einer Position, wirklich jetzt ein Tor zu schießen mit diesem Ball. Ne, der Ball rollte schon Richtung aus. Leno hatte ganz leichten Kontakt mit Lehmann. Natürlich, keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber ich sehe jetzt nicht eine großartige Benachteiligung.
Findest du nicht? Also da können wir ja dann vielleicht mal die anderen beiden mit ihrer Meinung reinholen. Also meine These wäre, der zweite Elfmeter ist auch ein Elfmeter in meinen Augen. Widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, bitte. Und dann geht Leno mit Gelb-Rot runter und ihr liegt mutmaßlich 0-2 hinten. Sven, siehst du es auch so, dass das jetzt keine... Also, dass Köln keinen Grund hat, sich zu beschweren, weil sie einfach nur 5 Torschüsse hatten und Leverkusen 25?
Nee, jetzt mal ein bisschen anders. Also, dass das sozusagen allerwelts war und Elfmeter gewollt und sowas, kann ich alles nicht sehen. Also, für mich war das zweite sogar noch klarer als der erste und dann ist Leno runter. Allerdings, um da jetzt auch mal reinzugehen, wenn ich 5-1 verliere, nachdem ich 1-0 geführt habe, also die waren ja 1-0 vorne, es war ja nicht so... Mhm. Dass sozusagen das eine entscheidende Szene war beim Stand von 2-3 in der 90. oder so, sondern sie waren 1-0 vorne, 10 Minuten gespielt, das heißt 80 Minuten zu gehen, 11 gegen 11, und du verlierst 5-1, dann sollte ich gegenüber dem Schiedsrichter aber dringend mal die Klappe halten und mich erstmal mit der eigenen Leistung beschäftigen. Also diese künstliche Aufregung, die ja schon vorher losging, es gab ja donnerstags schon Meldungen, nachdem die Ansetzungen raus waren, dass Kinhöfer ja schon vor Jahren mal Podolski ungerechtfertigt in einem Pokalspiel gegen Augsburg vom Platz gestellt hätte und damals schon verpfiffen hätte und er deshalb den FC nicht leiden könne. Das war ja sozusagen der Auftakt zum Wochenende und endete dann in den Tiraden nach einem 1-5. Also ich fand das extrem beschämend. Also ich fand das fand ich weit über die Maßen hinaus, weil bei einem 1-5 geht es erstmal um die eigene Leistung, nicht darum, ob der Schiedsrichter jetzt einen zweiten Elfmeter gegeben hat oder nicht.
Dann lasst uns nochmal wieder zurück aufs Spiel kommen. Also jetzt jenseits der Frage, ob das jetzt eine große Benachteiligung gewesen wäre und wie das Spiel ausgegangen wäre beim Stand von 0-2-10, muss man ja dennoch festhalten, der Sieg war dann doch sehr souverän. Wie erklärst du dir, dass ihr jetzt plötzlich, sage ich einfach mal, Tom, wieder zu eurer Form gefunden habt? War das vorher einfach auch viel Pech oder hat sich tatsächlich in eurem Spiel was verändert?
Ehrlich gesagt, ich habe am Samstag ähnliche Probleme gesehen, die wir auch bei unseren Unentschieden oder Niederlagen gesehen haben. Ich fand, die Kölner haben das in der ersten Halbzeit teilweise wirklich sehr gut gespielt, standen natürlich sehr defensiv. Aber dafür haben sie auch, wenn dann sie den Ball erobert haben, die Räume gut genutzt. Wir haben natürlich ihnen viele Räume überlassen, das ist durch unseren Spielstil bedingt, keine Frage. Aber wenn man dann schaut, wie wir nach vorne spielen, natürlich hatten wir es schwieriger gegen die defensiven Abwehrreihen. Wir spielen immer sehr kompliziert und viel durch die Mitte. Dann laufen wir uns oft fest. Und wir haben keine wirkliche Entlastung über die Flügel, was auch ein bisschen bedingt ist durch unseren Kader. Wir haben mit Çalhanoğlu und mit Son und mit Bellarabi Spieler, die gerne Richtung Tor ziehen, keine Frage. Und wenn wir gegen defensive Mannschaften antreten, dann haben wir schon Probleme, einfach durch Mangel an Alternativen.
Also mit Alternativen meinst du dann mit alternativen Spielkonzepten?
Ganz genau, ja.
Und wie ist da dann die Rolle von Roger Schmidt? Also jetzt gucken wir nochmal kurz auf die gesamte Saison. Es hat angefangen mit diesem für doch viele sehr überraschenden Sieg in Dortmund mit dem 9-Sekunden-Tor. Es fing an mit einem wahnsinnigen Hype. Alle haben sich darauf gestützt, wie toll ihr presst und wie vermeintlich chaotisch euer Pressing wäre. Und dann ist das irgendwann in ernüchternde Konsterniertheit abgeflaut und man hatte wieder so eine Nichtbeziehung zu Leverkusen. Ihr habt halt einfach eure Spiele gespielt und es war halt mal ein Unentschieden oder eine Niederlage. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, so diese Mystifizierung von Roger Schmidt ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Du steckst ja jetzt nun wirklich tief drin und hast auch einen ganz anderen Bezug zu dem Verein. Wieso siehst du denn seinen Einfluss auf euer Spiel?
Das stimmt. Also am Anfang hat man wirklich das Überraschungsmoment gut sehen können. Besonders in Dortmund natürlich, 9 Sekunden in die Saison, das ist schon beeindruckend. Aber dann, was mir dann immer wieder aufgefallen ist, war nicht nur eine körperliche Müdigkeit, sondern vor allem eine mentale. Das hatte damit zu tun, dass wir oft Rückständen hinterherlaufen mussten und der große körperliche Einsatz durch das Pressingspiel oft dann nicht belohnt wurde. Und wenn wir dann in Rückstand gegangen sind, dann wussten die Spieler, also so schien es mir zumindest, dass sie jetzt noch mehr Aufwand betreiben müssen. Und das war dann eher was in den Köpfen, was das Problem darstellte.
Aber dem gegenüber steht ja, dass ihr nur zweimal verloren habt eigentlich in der Saison. Also ihr seid auch mal in Rückstand geraten, aber naja, mindestens zu dem Unentschieden hat es ja dann doch in den meisten Fällen gereicht. Also kann man da nicht eigentlich auch zufrieden sein, wie es gerade läuft?
Ja, also sicherlich, wenn man sich die Ergebnisse dann anguckt. Aber ich glaube, was halt den Einsatz angeht und was man investiert in das Spiel, dass da vielleicht die Rendite nicht die ist, die man sich immer erwünscht hätte. Und da liegt es dann auch an Roger Schmidt, dass er die Spieler weiterhin, das klingt jetzt ein bisschen läppisch, aber motiviert, ne? Also, dass die sich nicht entmutigen lassen und dass man weiterhin an die Spielweise glaubt, vielleicht hier und da ein bisschen mehr Effizienz reinbringt, dass man nicht so viel Aufwand jedes Mal betreiben muss, sodass dass dann ein bisschen auch mal im Energiesparmodus auch mal gewinnen kann.
Vielleicht fehlt euch einfach das Quäntchen Glück und er muss zurücktreten. Nein, Spaß beiseite. Findest du denn, wenn man da jetzt mal über die Bundesligaspiele hinausblickt, dass da auch die Leistungen in der Champions League eine Rolle spielen? Ich habe den Eindruck, dass diese permanente Ernüchterung nach diesen Mittwoch- und Dienstagabendspielen sich irgendwie auch immer so ein bisschen in die Bundesligaspiele rüber gerettet hat, im negativen Sinn.
Ja, das kann man besonders in den vergangenen Spielzeiten in der Champions League beobachten. Ich möchte ungern an die Klatsche in Barcelona erinnern. Aber dann dachte ich auch, ja gut, abhaken. Es geht jetzt darum, am Wochenende zu gewinnen. Dann kann ich das halbwegs wieder vergessen. Aber wie du es schon sagst, es wurde immer so ein bisschen mitgetragen. Und wir haben dann auch letztendlich dieses Spiel dann auch verloren in Wolfsburg. Aber auch bei PSG war das Ähnliches. Und auch letzte Saison gegen Man United, wo wir verloren haben. Dann haben wir dann auch das kommende Bundesligaspiel verloren. Was aber die Leistung in der Champions League angeht, in der Champions League, also jetzt die Spiele gegen Monaco ausgeschlossen, hatten wir noch viel von diesem Überraschungsmoment, das wir am Anfang in der Bundesliga hatten. Also mit dem doch recht souveränen Sieg gegen Benfica, gut, die haben jetzt nicht die Champions League-Saison ihres Lebens, und mit den beiden Siegen gegen Zenit war ich doch schon sehr zufrieden, wie die sich präsentiert haben.
Stichwort Zufriedenheit, da würde mich auch mal interessieren, was du über eure Transferpolitik denkst. Wenn ich mir jetzt die Torschützen vom Samstag anschaue, Bellarabi zweimal, Trimic zweimal, Calhanoglu mit einem wunderschönen Freistoß, da macht ihr gerade nicht so viel falsch, kann das sein?
Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich da auch zu tief drin, dass ich auch immer nur die Schwachstellen in unserem Kader sehe. Denn natürlich, unser offensives Mittelfeld ist extrem gut besetzt. Vielleicht, wie ich kurz angedeutet habe, wir haben keinen konventionellen Flügelspieler. Aber trotzdem, wir haben da extrem viel Qualität, keine Frage. Aber ja, Kießling, wir hatten jetzt Glück mit Drimmitsch in diesem Spiel, dass er ihn gut ersetzen konnte und zweimal treffen konnte. Das war jetzt aber auch bisher eine Ausnahme. Auf den Sechsern sind wir leider unterbesetzt, was natürlich auch, da haben natürlich auch die Verletzungen von Castro und Rolfes auch leider negativ dazu beigetragen. Mhm. Wir haben sehr gute Innenverteidiger, aber dafür zu wenige. Und
es braucht er erstmal nur zwei.
Das ist richtig, ja. Mit denen ich auch sehr zufrieden bin, aber mit dem sehr verletzungsanfälligen die Leihgabe aus Schalke.
Papastathopoulos.
Genau, Papadopoulos, danke. Haben wir da auch. Leider sind wir ein bisschen dünn besetzt. Und,
also kann man quasi sagen, ihr habt offensiv einige wirklich gute Griffe gemacht, aber insgesamt könnte man das jetzt auch so als Übergangssaison in dem Sinne bezeichnen, dass ihr jetzt in der nächsten Transferperiode dann einfach so ein bisschen die Secondary aufstockt und euch und euch einfach noch ein bisschen breiter aufstellt, auch gerade in der Defensive. Kann man das ja so zusammenfassen?
So wünscht man sich das natürlich als Leverkusen-Fan, aber man weiß auch, dass man selten auf einer Mannschaft aufbauen kann, die halbwegs erfolgreich ist. Dass da dann schnell wieder Lücken reingerissen werden und dass man dann relativ schnell wieder von vorne aufbauen muss und man sich eigentlich konstant in einer Aufbauphase befindet.
Das ist jetzt aber sehr negativ. Also hast du einfach Angst, dass euch alle wieder weggekauft werden oder was?
Genau,
also,
vielleicht bin ich da schon etwas paranoid.
Ja, also ist mir jetzt ehrlich gesagt in der Härte jetzt gar nicht so aufgefallen in den letzten Jahren, dass ich da jetzt so die Riesenmitleidskiste für Bayer Leverkusen ausgepackt hätte. Aber vielleicht ist das eine Frage der Perspektive. Lass uns doch noch ganz kurz auf den Samstag blicken. Du bist gewohnt optimistisch, wenn du sagst, na egal, was wir gemacht haben, gegen Bayern verlieren wir. Rechnest du euch tatsächlich keine Chancen aus? Ist nicht genau vielleicht das eure Chance?
Ja, ich bin wirklich nicht gut im Spiele gegen Bayern prognostizieren.
Sehr gut, dann mach's, dann wissen wir, dass es andersrum ausgeht.
Gut, genau, ja, dann sage ich mal, dass wir verlieren gegen Bayern. ich glaube, die Qualität, die Bayern einfach haben und unsere Anfälligkeit, unsere Lücken, die wir hinten drin haben, die werden sie einfach zu gut auszunutzen wissen. Und da müssen wir schon wirklich, was die Offensive angeht, einen extrem guten Tag erwischen, dass wir selber auch einfach unsere Tore machen können. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir nach München fahren und 1-0 gewinnen. Das wird Roger Schmidt nicht so machen, wie wir es unter Sami Hyypiä gemacht haben, wo wir dann einen neuen 1-1 gespielt haben. Das werden wir, glaube ich, nicht sehen am Wochenende.
Also ihr müsst einen guten Tag haben. Liebe Rasenfunkhörer, bei uns habt ihr es zuerst gehört, um gegen die Bayern zu gewinnen, muss man einen guten Tag haben.
Und dann Schlafanalyse.
Das ist anders.
Damit lasst uns noch kurz über Köln sprechen und ich möchte es dir jetzt ersparen, Tom, dass du jetzt dich zu Köln äußern musst und die anderen beiden mal wieder zurück in die Runde holen. Es ist keine Binsenweisheit mehr zu sagen, dass die Probleme des FC im Sturm liegen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Personalie Patrick Helmes da gar nicht so wirklich thematisiert wird. Julian, wie siehst du das? Sieht man vielleicht jetzt gerade an den Problemen, die derzeit haben, die Bedeutung, die Helmes auch in der letzten Saison hatte?
Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen in der Frage Offensivprobleme des ersten FC Köln, wenn man sich erinnert, dass sie vor 3 Wochen in Hoffenheim 4 Tore geschossen haben. Aber
ja gut, ihr seid ja ohne Abwehr da angetreten, das zählt nicht.
Alexander Rosen hat sehr schön gesagt, wir haben die Tore nachher analysiert und dann haben wir gesehen, sie haben 5-mal aufs Tor geschossen, 4-mal von außerhalb des 16ers und 3 gehen rein. Und dann haben wir analysiert und haben gesagt, okay, der Verteidiger kann noch einen halben Meter weiter rangehen, aber ist das ein großer Fehler? Nein, da kommt jemand, der noch nie ein Tor geschossen hat und knallt 2 aus 23 Metern rein. Glückwunsch. Und in diesem Prinzip würde ich sagen, dass der erste FC Köln überhaupt kein Problem mit der Offensive hat und du Sven lieber zu dem Thema fragen solltest.
Also Sven?
Ich glaube, Julian spielt darauf an, dass der SC dem FC Köln in 90 Minuten beim Spiel in Köln keine einzige Torchance eingeräumt hat. Und da deutlich zu sehen war, dass nach vorne relativ wenig geht. Aber du hattest es ja vorhin angesprochen. Ein Großteil der Vereine in der Liga versucht mittlerweile mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, sozusagen, und erstmal auf Konter zu setzen. Und ich glaube, auch das Kölner Spiel ist ein Stück weit dem geschuldet, dass du viele Vereine hast in der Bundesliga, und da gehört Köln dazu. Leverkusen weniger, zumindest versucht es Roger Schmidt an der Stelle. Wenn sie den Ball haben, wissen sie erstmal nicht so furchtbar viel damit anzufangen. Und dass das so ein Thema ist, was immer mehr zum Tragen kommt, dass es viele Vereine gibt, die ein sehr, sehr gutes Konzept haben gegen den Ball und dann im Umschaltspiel schnell zum Erfolg kommen. Aber dass es immer schwieriger wird, weil eben auch Defensivleistungen immer besser werden, die Räume noch enger werden, als sie eh schon sind. Es immer schwieriger wird, wenn du Ballbesitz hast, irgendwas Vernünftiges und Konstruktives damit anzufangen. Weil dann auch nicht jeder die individuelle Qualität hat, das dann entsprechend umsetzen zu können, im 1 gegen 1 jederzeit torgefährlich werden zu können, agieren zu können. Also ich glaube, dass das auch was ist, was wir bei der Hertha vorhin hatten, und es zeigt sich aus meiner Sicht auch bei den Kölnern. Also das ist so ein Verein, der für mich den Eindruck macht, wenn sie 60% Ballbesitz haben, haben sie ein Problem.
Wobei ich da jetzt einfach ganz entgegenhalte, aber das ist jetzt ein bisschen polemisch, am Wochenende hatten sie 37% Ballbesitz, also eigentlich hätten sie 5-1 gewinnen müssen, haben aber leider verloren. Aber nein, ich glaube, dein Punkt kann man, da ist durchaus viel Wahres dran. Lasst uns weitergehen. Ich danke erstmal Tom, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick in die Leverkusener Fanseele gegeben hast. Fiel dir jetzt bestimmt nach dem Spiel jetzt gar nicht so schwer. Es würde mich aber dennoch freuen, wenn wir dich auch nach einem anderen Spiel nochmal irgendwann hier begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke.
Und dann bis auf bald, und wir sprechen weiter. Ich spreche mit Julian Ritter und dem SC-Fan Sven Metzger. Entschuldigung, jetzt habe ich schon über deine Kölner Ballbesitztheorie dich zum FC-Fan gemacht.
FFC dann bitte wenigstens.
Ja. Okay, lasst uns den Blick auf die unteren Tabellenregionen richten und mal mit dem Freitagsspiel beginnen. Unten ist es furchtbar eng geworden. Zwischen Abstieg und Nichtabstieg liegt nur ein Pünktchen. Schuld daran sind zwei Teams, die gewonnen haben, nämlich der VfB und Werder. Und gerade beim VfB-Spiel am Freitag gegen den SC Freiburg hat der Sven mir bestimmt einiges zu erzählen. Sven, ich frage mal ganz polemisch, schenkt nur ein Absteiger ein solches Spiel in dieser Art und Weise her?
Es schenkt eine Mannschaft so ein Spiel her oder gibt eine Mannschaft ein Spiel so aus der Hand, bei der immer alles stimmen muss, damit sie in der Bundesliga eine Chance hat, ein Spiel zu gewinnen?
Also ja.
Also nein, weil ich davon ausgehe, dass es genügend Spiele geben wird, bei denen alles stimmen wird beim SC, damit sie eine Chance haben, die zu gewinnen, um die nötigen Punkte zu erzielen, um am Schluss über dem Strich zu stehen. Aber so ein Spiel so zu verlieren, zeigt natürlich schon, wo es hingeht in der Saison oder sozusagen, wo du dich orientieren musst in der Tabelle. Also die erste Halbzeit war eigentlich so gut und so dermaßen gut, und auch die Chancen, die da waren. Sebastian Freis wird in diesem Leben kein Torschützenkönig mehr.
Aber nein.
Aber den nach dem Abpraller hätte er trotzdem gerne machen dürfen und können. Und dann gehst du mit einem 1-1 in die Halbzeit, und was dann passiert ist, kann einfach mal passieren an einem Tag, dass ein Spieler komplett neben der Spur ist, was seine Leistung angeht. Und wenn so ein Rad, so ein Rädchen komplett rausbricht aus dem Gesamtgebilde, dann kriegst du das als SC Freiburg einfach nicht mehr aufgefangen. Und das ist am Freitag passiert. Aber um jetzt auch mal kurz zum Positiven zu kommen, die erste Halbzeit hat sehr klar gezeigt, welche Mannschaft da eigentlich gerade auf Platz 18 steht und welche fußballerisch die deutlich bessere von beiden ist. Aber Fußball ist ein Ergebnissport, und wer 4-1 verliert, hat wenig Argumente, um zu sagen, war doch eigentlich ganz okay die erste Hälfte.
Fußball ist ein Ergebnissport. Ihr habt es im Rasenfunk zuerst gehört, liebe Hörer.
Wusste bis dahin noch keiner.
Findest du denn, dass es ein bisschen zu kurz greift, wenn man da jetzt sagt, die Mannschaft ist einfach zu unerfahren und deswegen haben sie es auch nicht mehr geschafft? Man hätte ja auch irgendwann spätestens nach dem 3-1 hätte man ja ein bisschen die Bremse reinhauen können. Ist das zu kurz gegriffen, wenn man so argumentiert, die Mannschaft ist zu jung?
Also so jung ist die Mannschaft gar nicht mehr, vor allem der Spieler, dem das passiert ist, Stefan Mitrovic, ist ja serbischer Nationalspieler, ist ja ein erfahrener Spieler, ist zwar auch erst 23, aber
24. Ich habe ehrlich gesagt gerade schon Angst gehabt, dass ich sein Alter falsch in Erinnerung hatte, weil du so angefangen hast, als wäre er 31. Aber also
nein, 24, pardon, ich nehme alles zurück, aber ist ein erfahrener Spieler, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, da ist jetzt kein Bundesliga-Neuling mehr dabei. Also wir haben bei den vier Verteidigern zwei Spieler mit einem A-Länderspiel dabei. Du hast mit Johnny Schmid und Felix Klaus erfahrene Spieler, Mehmedi Freis, Höfler, Darida, da ist jetzt kein Jubi mehr im Kader. Also das mit Erfahrung würde ich das Thema nicht mehr an der Stelle aufmachen wollen. Das Thema ist natürlich, dass der SC bei den Heimspielen immer einen Fußball spielt, soweit es der Gegner zulässt, der wirklich 90 Minuten Vollgas heißt, weil es auch anders nicht geht. Und wo dann eben auch mal sowas dabei rumkommt, dass du bei einem 1-3 dann halt noch eine rote Karte für eine Notbremse kriegst und dann mit 1-4 rausgehst.
Mhm. Und wo siehst du jetzt Freiburg am Ende der Saison? Also wo glaubst du, werden sie stehen und wo sollten sie stehen, wenn alles gerecht zuginge in deinen Augen?
Wenn in dieser Welt irgendwas gerecht zuginge, würde ich 2015 wieder nach Portugal zum Europapokal fliegen. Aber da in dieser Welt ja alles gemein ungerecht und nur vom bösen Geld bestimmt ist, Ironie aus. Ich glaube daran, dass Streich es auch dieses Jahr wieder hinbekommt, die Mannschaft in der Rückrunde wieder besser zu machen als in der Vorrunde. Die Jahre unter Streich waren alle davon geprägt, dass die Mannschaft nach und nach immer besser wurde. Auch letztes Jahr, hätten wir dieses Gespräch letztes Jahr zu dem Zeitpunkt geführt, hätten wir wahrscheinlich schon den SC Freiburg als ersten Absteiger festgemacht, der mit der Doppelbelastung nicht zurechtkommt und die vielen Abgänge und es passt ja überhaupt nichts zusammen und die Rückrunde ist wahrscheinlich nur noch Verwaltung des Ganzen. Ja, und sie spielen wieder Bundesliga. Diese Form von Gesprächen seit dem Streichtrainer gibt es immer wieder. Reicht das? Reicht die Qualität? Es wurden Fehler gemacht vor der Saison aus meiner Sicht, und zwar gewaltig in der Transferpolitik. Also ich halte die Transferpolitik dieses Jahr für einen der Gründe, warum die Probleme so auftreten, wie sie da sind momentan. Aber ich glaube, dass es am Ende wieder reichen wird, weil Streich einfach wieder hinbekommen wird, dass die Mannschaft besser in der Rückrunde funktioniert als noch in der Vorrunde.
Und das ist aber jetzt nichts, wo man sagen könnte, warum macht er nicht einfach eine bessere Saisonvorbereitung, sondern wir akzeptieren einfach so, wie wir bei Jürgen Klopp akzeptieren, dass seine Spieler ein Jahr brauchen, bis sie es verstanden haben, so ist es bei Freiburg halt, dass sie ein halbes Jahr brauchen.
Du brauchst, das Spielsystem von Streich braucht Zeit, bis es funktioniert, bis die Abläufe funktionieren, die Anforderungen in Freiburg. Das ist
wie mit dem von Sulbakken früher.
Ja, nur ohne Champions League, aber mit Bundesliga-Erfolg dafür. Braucht also Neuzugänge beim SC kannst du eigentlich immer erst bewerten nach einem halben Jahr nach einem halben Jahr würde ich immer so die erste Bilanz ziehen. Wenn du dran denkst, Mensur Muica hat in Freiburg, das war noch unter Robin Dutt, sein erstes Spiel gemacht, der kam im Sommer damals und hat dann sein erstes Spiel gemacht im März in München. Da hat er bis dahin keine Minute gespielt. Und Darida kam erst auf die 6 letztes Jahr beim Spiel in Frankfurt, wenn ich es richtig weiß, in der Rückrunde. Das müsste so 25., 26. Spieltag gewesen sein. Das heißt, ganz viele Rädchen greifen erst sehr, sehr spät ineinander. Und ich habe da große Hoffnung, dass auch dieses Jahr das Puzzle wieder passen wird und funktionieren wird. Was ich mir vor allem allerdings wünsche, zum Thema Transferpolitik nochmal kurz zu ergänzen, dass da noch ein Stürmer dazukommt. Wenn Mehmedi länger ausfallen sollte vorne mal durch eine Verletzung. Er hatte ja schon eine relativ schlechte Vorbereitung, war durch die WM, durchs letzte Jahr körperlich, glaube ich, wirklich am Limit, war so mein Eindruck. Also da fehlte jegliche Spritzigkeit und Leichtigkeit in seinem Spiel, wenn er den Ball hatte, den früher ausgezeichnet hatte. Und ich hoffe sehr drauf, dass da noch was passiert. Also entweder, dass Philipp Zulechner gesunden wird, was ihm sehr zu wünschen wäre, der jetzt seit langem sich mit einer Erkrankung herumschlägt, wo es wohl so ist, dass die Medizin nicht nur unzureichend zu behandeln ist, man einfach drauf hoffen muss, dass es irgendwann bessert. Oder eben, dass da nochmal ein Transfer passieren wird, der das Offensivspiel von Mehmedi ein Stück weit entlastet, weil da ist nur wirklich, da fehlt es an Qualität. Da fehlt es wirklich an Qualität. Man hat schon gemerkt, was für ein Unterschied ist, seitdem Freis wieder zurück ist. Aber hier wäre noch ein Transfer angebracht.
Der ja bekanntermaßen kein Torschützenkönig mehr werden wird. Also das sagt schon viel, wenn seine Rückkehr dann so einen Unterschied macht. Gut, belassen wir es dazu mal für den Moment zum SC und lassen wir noch kurz über den VfB sprechen. Die Twitter-Nutzerin Töse Rö, der ihr unbedingt alle folgen solltet, hat geschrieben, nicht böse gemeint, aber eine gute Halbzeit hilft da niemandem. Der VfB hat letzte Saison x Spiele bis zur 80. Minute im Griff gehabt und da mag man ihr nicht widersprechen. Aber das bringt mich natürlich zu der Frage, die ich jetzt erstmal an Julian stellen würde. Wie ist denn dieser Sieg jetzt einzuordnen?
Ich bin ja einer der größten Anhänger von Carlos Grueso, einfach aus statistischen Gründen, ohne dass ich genau sagen kann, was er Tolles macht. Aber wenn der VfB mit Carlos Grueso spielt, dann funktioniert es. Also das kann man sich einfach zahlenmäßig angucken. Wenn der VfB einen Spieler vom Typ Grueso oder früher Quist hat, holt er Punkte, ohne dass man ihn dabei aufhalten kann. Und wenn der fehlt, dann verlieren sie alles. Und so war das erste Spiel seit der Rückkehr von Grueso, den Hüb Stevens direkt wieder in die Startelf gestellt hat. Und es war natürlich ein Sieg. Also ich habe auch gut Geld kassiert bei Sportwetten damit. Einfach weil Grueso gespielt hat, hat der VfB gewonnen. Davon bin ich überzeugt. Und mehr gibt es zum VfB eigentlich nicht zu sagen. Wenn sie Grueso bis zum Saisonende einsetzen, dann wird es für den Europapokal reichen.
Das sind doch jetzt endlich mal knackige Thesen. Trotzdem möchte ich kurz darauf verweisen, liebe Rasenfunkhörer, wenn ihr jetzt all euer Geld und Haus und Hof auf Stuttgart immer setzt wegen dieser Grueso-Sache, also Julian hat es gesagt und nicht der Rasenfunk, nicht zur Rechenschaft zu ziehen, aber ihn dürft ihr sehr gerne unter @bimbishausen bei Twitter zur Rechenschaft ziehen. Lasst uns trotzdem noch mal kurz zum Spiel zurückkommen, auch wenn wir jetzt eigentlich wissen, was der Schlüssel ist, nämlich einfach Grueso spielen zu lassen. Und das ist echt bitter, dass das Armin Fee nicht wusste. Er dachte halt, es läge am Glück, also sowas Lächerliches. Jetzt lasst uns kurz einfach auf dieses Spiel gucken und mal schauen, wie Stevens hat spielen lassen. Klar, er hatte nicht viele Tage Zeit, aber letztlich war das schon wieder der Stil, den man von ihm kennt. Und zwar möglichst kompakt stehen, was zugegebenermaßen nicht so gut funktioniert hat, aber vor allem auf Fehler des Gegners lauern und dann einfach die Dinger reinmachen. Reicht das nicht vielleicht im Jahr 2014, um tatsächlich nicht abzusteigen? Weil ich sehe hinten drin viele Teams, die viele Fehler machen. Sven, was meinst du?
Erstmal, liebe Desiree, es stimmt natürlich, dass eine gute Halbzeit nicht reicht. Auch beim VfB gab es immerhin 3 Punkte zu einem 4:1. Jetzt aber zurück zu der Frage. Es kann durchaus reichen. Also es gibt was diese Saison wirklich auszeichnet, finde ich, ist, dass du ganz, ganz wenige Mannschaft hast, von denen du sagen kannst, sie haben eine gewisse Stabilität im Spiel. Also du kannst davon ausgehen, wenn die mal in Führung liegen oder wenn die ein Heimspiel gegen Gegner X haben, dann wird da relativ wenig anbrennen. Das heißt, es ist vollkommen offen für mich. Weiß nicht, wenn ich auf die Tabelle schaue, habe ich da gefühlte 8 Mannschaften, von denen ich sagen würde, die kämen in Frage für die Abstiegsplätze am Ende der Saison. Und es kann sein, dass das für den VfB durchaus reichen wird. Also ich bin aus Freiburger Sicht auch nicht unbedingt glücklich gewesen jetzt in Sachen Abstiegskampf über die Verpflichtung von Stevens. Jetzt nicht für dieses eine Spiel. Aber ich glaube schon, dass du mit der Spielweise, für die Stevens steht, eine gute Chance hast, in der Klasse zu bleiben. Mit dieser defensiven, teilweise unansehnlichen Spielweise, viele 1-0-Spiele und Das kann durchaus reichen. Also ich fand das aus Sicht eines Fans eines anderen beteiligten Vereins, war ich nicht happy, als der Name kam. Also mir wäre da so ein Thorsten Fink oder sowas deutlich lieber gewesen.
Schön, noch einen anderen Trainer beleidigt. Eine interessante These gab es da auch von Flo Bogner unter Flo Pomuk bei Twitter, der geschrieben hat, ob vielleicht schon mal jemand darüber nachgedacht hat, dass Stevens damals wegen Bobic gegangen ist und jetzt ganz gerne wieder zurückgekehrt ist. Wir werden das nicht klären können und schon gar nicht mit einem Hoffenheim und einem SC-Fan in der Leitung. Deswegen lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Und lasst uns mal zum nächsten Spiel kommen. Denn wenn du sagst, es gibt genügend Mannschaften, die Fehler machen, dann konnte man eigentlich bisher auch immer super zu Werder Bremen überleiten. Jetzt haben die aber halt 4-0 gegen Paderborn gewonnen. Sven, was denkt man als SC-Fan, wenn man da an die Weser guckt und die befreien sich mit einem 4:0 aus der kalten Klammer des Abstiegskampfes erstmal?
Die sind genau einen Punkt vom SC. Und, beim SC haben wir drüber geredet, als wären die schon weg nach dem 34. Spieltag. Also, Die haben daheim gespielt gegen Aufsteiger. Habt ihr ein Phrasenschwein irgendwo, wenn du da drin bleibst, die Heimspiel gegen Aufsteiger, musst du gewinnen, Punkt. Haben sie in dem Fall getan, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, weil ich auch bei Paderborn nicht weiß, das ist auch so eine Mannschaft, die ich momentan noch nicht einordnen kann, die mir fußballerisch sehr, sehr gut gefallen einerseits, wo ich andererseits allerdings die ganze Zeit drauf warte, wann kommt der Einbruch, kommt er überhaupt, wann brechen sie ein, wann haben sie mal eine Negativserie und wann und vielleicht beginnt die jetzt, weil wäre schön mit Blick auf Samstag, aber ich habe das jetzt nicht als was Besonderes gesehen, dass der Bremen gegen Paderborn gewonnen hat, zumal man natürlich auch sagen muss, den Freistoß, den Junuzovic da zum 1-0 reingemacht hat, also ich glaube, besser kann man den nicht schießen. Also so einen Freistoß habe ich, glaube ich, noch nie gesehen über all die Jahre. Sensationstor und dann spielt es sich natürlich auch einfacher. Jetzt scheint es nach dem Trainerwechsel besser zu funktionieren, wobei auf der anderen Seite, dann hast du letzte Woche das Derby gehabt. Mhm. Das war Fußball zum Abgewöhnen von beiden Mannschaften und da haben sie in Hamburg verloren mit 2-0 und das war ein Spiel jenseits von Gut und Böse. Und diese Woche 4-1 und jetzt ist wieder alles gut. Also
4-0 sogar.
4-0, pardon. Ich tue mir da unglaublich schwer damit, sowas rauszulesen wie eine Tendenz bei den Vereinen unten drin. Das gilt für Hertha, das gilt für Freiburg, das gilt auch für Bremen, auch für den HSV. Da gehört ganz, ganz viel Vereine dazu, wo ich momentan nicht weiß, ja, wie entwickeln die sich eigentlich? Kann man da irgendwas absehen für die nächsten drei Spiele vielleicht mal? Und da gehört Bremen und Paderborn für mich dazu.
Wenn du jetzt schon den HSV ansprichst, dann können wir ja das Spiel noch gleich mit rein in die Betrachtung nehmen. Der HSV verliert nach 1-0-Führung in Augsburg 3-1. Jetzt lasst uns mal nur auf die Trainer gucken. Wir haben einmal Skripnik und Frings, die begleitet werden von einem eigentlich lediglich emotional begleiteten Hype, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, denn die Ergebnisse in der zweiten Mannschaft von Werder geben sie jetzt nicht her, wo der Hype herkommt. Julian, traust du dir eine Einschätzung zu im Vergleich der Trainerteams? Auf der einen Seite Skripnik, auf der anderen Seite Joe Zinnbauer. Ist da der HSV ein bisschen im Vorteil?
Ob der HSV im Vorteil ist, würde ich nicht unbedingt bewerten wollen, aber dass der HSV mit Zinnbauer im Moment deutlich besser fährt als mit den Trainern vorher, das würde ich schon so behaupten.
Ja, gut, ist das so schwierig?
Naja, also er hatte schon viele Trainerwechsel in den letzten Jahren und bei keinem hatte man so sehr das Gefühl, dass es besser geworden ist, wie dieses Mal, finde ich. Mhm. Also bei Zinnbauer, wenn ich jetzt vergleiche, wie der HSV diese Saison gegen Hoffenheim aufgetreten ist, dazu wie er letzte Saison beim 1-5 und 0-3 aufgetreten ist, dann war das ein völlig anderer Auftritt. Also bei Kai Pahl, dem auf alles außer Sport.de, habe ich über den HSV gelesen, den Satz, man merkt das konstante Arbeiten am Team. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut beim HSV im Moment. Man hat das Gefühl, okay, sie haben jetzt mal wieder verloren, aber es ist nicht so schlimm, weil man verzweifelt nicht sofort wieder, weil man schon das Gefühl hat, dass irgendwas sich entwickelt, dass irgendwas aufgebaut wird, dass es irgendwas gibt, was für die Zukunft Hoffnung stiften könnte, was beim letzten Trainer nicht der Fall war. Und damit ist so eine gewisse Substanz dabei, die Zinnbauer dem HSV vermittelt, die letzten Trainer nicht gegeben haben und die auch, wie du gesagt hast, Skripnik, der doch sehr auf diesem einer aus der eigenen Nachwuchsabteilung, einer aus dem eigenen Verein, der doch sehr auf dieser Welle schwimmt, noch nicht wirklich vermitteln konnte, obwohl er ergebnismäßig bis jetzt sehr gut dasteht.
Da würde ich jetzt einhaken wollen, weil ich nicht sehe, was auf dem Rasen besser geworden ist, obwohl man eigentlich eine deutlich verbesserte Mannschaft, also in der Breite einen besseren Kader hat. Man hat ja diesen neuen HSV Plus, man hat die kühne Millionen, man hat einige Spieler eingekauft. Holtby saß auf der Reservebank, um jetzt mal einen dieser neuen zu nennen. Man hat mit Berami einen neuen Chef im Mittelfeld. Über Van der Vaart redet man ja kaum noch, außer dass er das Tor gemacht hat. Mich überzeugt es noch nicht. Also mich überzeugt der HSV überhaupt nicht. Also auch, wie gesagt, das Spiel letzte Woche gegen Bremen, das hatte mit Bundesliga-Fußball von beiden Mannschaften nichts, aber auch gar nichts zu tun. Mhm. Und das, was sich momentan geändert hat, aus meiner Wahrnehmung in Hamburg, ist, dass mit der Person Beiersdorfer sowas wie Ruhe und Vertrauen in die Vereinsführung und den Verein eingekehrt ist. Und dass man deshalb in Ruhe arbeiten kann momentan. Mhm. Dass man sozusagen auch klar ist, man hat die kühne Million zur Verfügung. Und ohne Kühne wüsste man nicht, wie das sozusagen weitergehen würde. Aber sportlich, sie sind 17 da, die haben 12 Punkte. Okay, 12 Punkte hat der SC, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß. Es ist nichts, was wo ich sagen würde, das überzeugt mich jetzt, dass sich das so viel verbessert hat. Also ich kann das nicht erkennen, außer dass Zinnbauer und Beiersdorfer mit der entsprechenden Ruhe jetzt arbeiten können.
Also da komme ich mit einem ganz einfachen Gegenargument. Guck dir die Abwehr des HSV an. Die hat letzte Saison Gegentore ohne Ende, ich glaube mehr als die TSG, was nicht leicht war, kassiert. und diese Saison haben sie, soweit ich jetzt gerade auf die Tabelle gucke, haben sie 17 Gegentore. Und damit stehen sie nach Bayern, Wolfsburg, Leverkusen und Gladbach. Nein, Bayern, Wolfsburg, Augsburg und Gladbach sind die einzigen Mannschaften, die weniger Gegentore haben als der HSV. Und ich finde, dass es mit einem Kader, der letzte Saison noch die meisten kassiert hat, schon eine Leistung, die man berücksichtigen kann.
Aber du weißt auch, wie viel sie geschossen haben.
7.
Er hat doch gesagt, dass er gerade auf die Tabelle guckt. Ja gut, dann machen wir doch einfach jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt erstmal nur die 4 Vereine, SC Freiburg, VfB Stuttgart, Werder Bremen, Hamburger SV. Sven, du sagst mir jetzt die Reihenfolge im Endtableau. Wer vor wem?
Moment, wer war Stuttgart, Hamburg, Bremen und...
Und der SC. Also die Spiele, über die wir jetzt gerade geredet haben.
Ich glaube, dass der VfB am Ende vom HSV und vor Bremen und vom HSV stehen wird.
Und wo der SC?
Natürlich ganz vorne.
Okay, und Julian, du bist ein bisschen unbefangener, vielleicht.
Noch unbefangener.
Ja. Wie siehst du es denn?
Ich glaube, dass von den Vieren der HSV das beste Ergebnis einfahren wird. Mhm. Und ja, beim Rest weiß ich nicht so recht, was sich da ergeben wird, in welche Richtung sich der VfB mit Stevens entwickelt. Ich weiß nicht, wenn sich Gröso verletzt, kann das natürlich nichts werden, aber ansonsten könnte der VfB auch ganz gut abschneiden. Bremen wahrscheinlich als letzter dieser Vierergruppe. Mhm.
Einfach aus dem Grund Kaderzusammenstellung zu schwach, oder?
Genau dieser Grund.
Und jetzt erweitern wir mal den Kreis. Gibt es Teams, die ihr noch dahinter seht oder auch in direkter Konkurrenz? Also ich denke da an Köln, Hertha, Paderborn vielleicht. Wen seht ihr auf lange Frist hinten drin in der Tabelle? Julian?
Köln und Hertha sind sicherlich Kandidaten. Also Köln wegen seiner... Also der HSV wird sich ja retten, obwohl er einen schlechten Sturm hat. Der erste FC Köln wird hinten drin landen, obwohl er einen schlechten Sturm hat. Gut. Nee, mittelfristig denke ich, dass Borussia Dortmund nicht zu vernachlässigen ist in dieser Aufzählung. Auch wenn man sagt, sie gehören eigentlich nicht auf Platz 18. Sie haben jetzt nach 13 Spielen immer noch die wenigsten Punkte in der Bundesliga. Und so langsam sollte man vielleicht mal sagen, dass wenn man das Ende der Tabelle anguckt und die Mannschaften, die noch ein bisschen vielleicht da unten mitspielen werden, ist Borussia Dortmund niemanden, den man von vornherein ausschließen sollte.
Also dann müssen wir jetzt definitiv zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund kommen. Das letzte Spiel, das wir noch nicht besprochen haben. 2:0 hat die Eintracht gewonnen für all die Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben. Julian, das meinst du doch jetzt nicht ernst. Also findest du wirklich, dass wenn man über Abstiegskandidaten redet, man Borussia Dortmund mit bedenken muss?
Ich finde, wenn man über Abstiegskandidaten redet und man hat die Tabelle vom 13. Spieltag, dann kann man die Mannschaft, die auf dem letzten Platz liegt, nicht einfach ausklammern wegen ihres Namens. Das ist einfach, da geht kein Weg dran vorbei.
Da muss der Sven jetzt reingrätschen, weil Dortmund hat doch so furchtbar viel Geld und wir haben doch vorhin drüber geredet, wie schlimm das ist, dass alle, die so viel Geld haben, so gut sind. Sven, das kann doch gar nicht wahr sein. Das
Dortmunder Geld ist ja jetzt in Freiburg gelandet.
Das war alles, was die hatten. Dann hatten
sie ja, das haben sie ja alles. Dortmund haben ja ein Transferminus dieses Jahr hingelegt. Aber ich würde Julian unterstützen. Also erinnert euch mal dran, es gab mal eine deutsche Mannschaft, die stand im Champions League-Finale, die stand im DFB-Pokalfinale, die ist Zweiter geworden in der Meisterschaft. Und im Jahr drauf ist sie, glaube ich, am 33. Spieltag das erste Mal auf Platz 15 gestanden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Zweiter geworden, hätten schon alle gewusst, wer gemeint ist.
Ja. Schade, dass Tom nicht mehr in der Leitung.
Thomas Hörster, was macht er eigentlich heute? War die Legende als Bundesliga-Trainer. Nee, auf jeden Fall. Ich frage mich bei den Dortmundern schon, ob die sich irgendwann nochmal klar werden, welcher Situation sie eigentlich sind. Weil mein Eindruck ist, ich habe gestern irgendwo einen Tweet gelesen, ihr seid ja nur 10 Punkte von der Champions League entfernt. Wo ich mich dann schon frage, was hat er geraucht? Weil wenn du so drinstehst wie die momentan, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass du 7, 8 Spiele in Folge gewinnen wirst, um da einfach rauszukommen. Natürlich ist die Qualität da und so weiter, aber die Frage ist schon, mein Eindruck ist immer noch, dass sie das als Betriebsunfall sehen, dass sie da unten stehen. Und momentan sind sie vielleicht einfach nicht besser. Also sie haben in der Transferpolitik dieses Jahr ganz, ganz viel falsch gemacht. Also was man jetzt schon sagen kann, dass da vieles einfach nicht passt von dem, was sie gemacht haben. Sie haben viel Qualität abgegeben, also Lewandowski kriegst du einfach nicht ersetzt. Und sie stehen auf Platz 18 und sie sind momentan, wenn sie mal hinten liegen, extrem hilflos. Also das ist auch das, was mich gestern so, ja, nicht beeindruckt hat, erschreckt hat, was auch immer. Aber sie haben keine Struktur im Spiel ab der 60. Minute mehr gehabt, obwohl es da 1-0 stand. Und du hast dann nicht das Gefühl, es war sehr wild, es war sehr chaotisch, aber sie haben keine spielerische Linie. Und wenn sie sagen, sie sind eine Spitzenmannschaft, dann musst du auch in der Lage sein, selbst in so einer Situation mit 0-1 zurück eine spielerische Linie zu halten. Und die hatten es einfach
nicht. Und dann legen sie sich natürlich auch immer hinten einen rein. Mit welchen Gefühlen, also wie viele Tränen hast du denn im Auge, wenn du dir Matze Ginter beim BVB jetzt anschaust?
Also ich bin da vollkommen frei von Häme. Ich bin da auch die Fehler von Baumann sind Dinge, die er am Samstag gemacht hat. Mir tut es eigentlich noch weh, weil du weißt, das sind gute Jungs. Die Baumann und Ginter sind beide irgendwie seit der D-Jugend bei Freiburg gewesen und sind einfach gute Spieler. Bei Matthias Ginter habe ich die Entwicklung sehr, sehr nah mitbekommen, weil ich da sein erstes Bundesligaspiel gesehen habe, dann ganz viele folgende auch. Und es ist für mich unerklärlich. Mein Eindruck ist, er hat in Dortmund in den Spielen, die er bisher gemacht hat, mehr Fehler gemacht als in seiner gesamten Karriere in Freiburg. Und es ist für mich momentan nicht erklärbar, wie diese Fehler so zustande kommen, wie sie kommen. Das Zweite kann man diskutieren. Aber sich beim Ersten einfach so passiv hinzustellen, den Arm hochzuheben, zu warten, bis da einer winkt und dann winkt keiner und es winkt zu Recht keiner, ist für mich momentan nur damit erklärbar, dass da wirklich eine große Verunsicherung da ist in der Rolle, in der Findung, wie auch immer. Weil am Talent, am fußballerischen Vermögen und an den Fähigkeiten, die er hat, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Also mir tut es auch weh, den so zu sehen. Also ich kann darüber...
Fritz-Walter-Medaille, ne, hat er ja nicht umsonst bekommen als bester Nachwuchsspieler. Vielleicht hatte der SC vielleicht einfach recht, als sie diese rührselige Pressemitteilung rausgegeben haben, dass sie Ginter ja nur deshalb nicht gehen lassen, weil sie ihn schützen wollen vor der bösen Höhenluft der Bundesliga.
Ja, aber sowas halte ich für Quatsch. Also das war damals eine peinliche Nummer vom Verein. Da hat sich Freiburg keinen Gefallen mitgetan. Ist es auch jetzt noch. Also das kam ja gestern tatsächlich. Irgendjemand hat das mir geschrieben in der privaten Nachricht, wo ich meinte, auf keinen Fall. Also ein Spieler mit der Qualität muss dann auch zu dem Zeitpunkt den nächsten Schritt gehen. Ob das dann, dass es dann allerdings momentan so in die Hose geht, wie es gerade passiert, finde ich echt schade und teilweise tut es mir echt, also es tut mir weh.
Vielleicht ist er da auch in einen Negativstrudel geraten, in dem es dann halt auch gerade als neuer Spieler in einem Team ist es da vielleicht auch besonders schwierig rauszukommen. Jetzt würde mich interessieren, Julian, nächsten Freitag ist es, glaube ich, haben wir das Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Alles andere als umgekehrt, also ihr spielt in Dortmund, Da kommt ja euer einziges Stück Fußballgeschichte, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Entschuldigung. Alles andere als ein Sieg wäre doch jetzt eine riesen Enttäuschung für euch.
Das Blöde ist,
ich bin heute ganz leicht polemisch.
Nee, also gar nicht. Das Blöde ist ja, dass man dir ein bisschen Recht geben muss, dass man nach den letzten Ergebnissen des BVB wirklich sagen muss, dass Hoffenheim nicht der komplette Außenseiter ist, wenn sie jetzt nach Dortmund fahren. Gerade auch, wenn man daran sich erinnert, wie Dortmund bisher in der Bundesliga nicht immer besonders gut gegen Hoffenheim abgeschnitten hat. Das war ja kein Einzelerlebnis mit diesem einen wunderbaren 34. Spieltag, sondern Dortmund hat ja regelmäßig Probleme mit Hoffenheimer Mannschaften gehabt. Und da wäre es tatsächlich eine gute Möglichkeit, aus dem Westfalenstadion mal wieder Punkte mitzunehmen, wenn denn alles passt. Aber die Favoritenrolle jetzt der TSG zuzuschreiben, denke ich, ist doch voreilig, weil der BVB entgegen dem, was ich eben noch gesagt habe, zwar auf dem letzten Platz steht, aber immer noch der BVB ist und eine Mannschaft hat, die in der Champions League ihre Qualität unter Beweis stellt. Und gerade wenn da so eine kleine TSG kommt, die doch nicht zu den Lieblingsgegnern, zu den Mannschaften gehört, zu denen das Publikum und auch Herr Klopp große Sympathien hat, denke ich, wird da der Einsatz und die Unterstützung des Publikums nicht fehlen, um dort einen Heimsieg zu erzielen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du dich jetzt schöner rausgewunden als Firmino aus einer Slalomstange mit dem Ball am Fuß, indem du uns vorhin gesagt hast, Dortmund steht zu Recht auf dem letzten Platz, weil sie wirklich gerade auch nicht besser sind. Aber weil dir die Favoritenrolle so unangenehm auf den Leib passt, hast du sie jetzt dann doch noch hinargumentiert, dass sie sie nicht braucht. Ich will dem gar nicht widersprechen, warten wir einfach ab, was passiert. Aber lasst uns doch auch noch ein kurzes Wort zur Eintracht verlieren. Denn das ist ja durchaus bemerkenswert, dass die jetzt wir haben gegen die Bayern nun ja jetzt nicht so wirklich überzeugend 0-4 verloren. Und danach kommen einfach zwei Siege. Einmal gegen Gladbach, was durchaus höher noch hätte ausfallen können. Und jetzt zu Hause gegen Dortmund. Sven, wenn du die Eintracht anschaust, sind die für dich ein Konkurrent im Abstiegskampf? Oder ist das, was wir jetzt sehen, eher das, was die Eintracht drauf hat?
Der Twitterer Dave Mitchell zieht mich jedes Mal damit auf. Bei meinem Tipp vor der Saison habe ich die Eintracht auf Platz 18 getippt.
Mhm. Na, läuft ja.
Läuft total gut. Also,
läuft bei dir.
Die Leute draußen, hier werden nur Experten eingeladen, die wirklich Ahnung haben. Ja, also die Eintracht ist für mich eine positive Überraschung, gerade mit den zwei Spielen die letzten Wochen, weil die hatten ja auch ihre Krise zwischendrin. Das ist auch wieder so ein Verein, wo du nicht weißt, werden die nächsten fünf Spiele gewinnen oder verlieren. Das ist sozusagen dann wieder alles drin. Aber die scheinen sich wirklich ein Stück weit gefunden zu haben. Also der Sieg in Gladbach, den fand ich extrem überzeugend. Und das fand ich auch wirklich stark. Gestern war dann diese Wiedwald-Nummer, das war ja irgendwann nicht mehr auszuhalten. Jeden Ball, den er gefangen hat, den wahrscheinlich auch jeder B-Klasse-Torhüter gehabt hätte, wurde von Wolf Fuß zur Weltklasse-Parade gemacht. Aber ich finde, dass die Eintracht für mich bisher eine der positiven Überraschungen der Saison ist. Vielleicht die größte, die zweitgrößte hinter dem FC Augsburg.
Und das ist in der Tat erstaunlich. Ich habe noch vor 3 Wochen, glaube ich, einen Videoblog gesehen, vom unter anderem mit dem Betreiber vom Blog G, dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Eintracht Frankfurt-Blog, in dem 18 Minuten lang pures Leiden zur Schau gestellt wurde und die Prognose abgegeben wurde, die Eintracht gewinnt dieses Jahr gar nichts mehr und es wird immer, immer schlimmer. Und jetzt dieser Umschwung. Julian, kann man sagen, Thomas Schaaf ist jetzt erst so richtig in Frankfurt angekommen oder ist das vielleicht auch einfach wieder nur populistisch verkürzt?
Also ich würde insofern zustimmen, als ich die Eintracht vor Saisonbeginn im DFB-Pokal gesehen habe bei Viktoria Berlin. Ich glaube, es war Viktoria Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, gegen einen Verbands- oder Landes- oder was weiß ich, Ligisten, wo die Eintracht wirklich kämpfen musste, um ein 1-0 zu erzielen. Und das heißt, also Schaaf war auf jeden Fall nicht von Anfang an dort angekommen und es hat eine Weile gedauert, auch wenn seine Neuzugänge nicht unbedingt alle so eingeschlagen haben, wie er sich das vielleicht erhofft hat, könnte man doch inzwischen anhand der Ergebnisse sagen, dass ein Platz auf, wo sind sie, 8. oder 9. Mit dem Kader, der jetzt nicht unbedingt zu den teuersten oder wertvollsten der Liga gehört, doch ein relativ großer Erfolg ist und dass man Schaaf dafür einen gewissen Respekt zollen muss.
Womit wir eigentlich wunderbar den Bogen dieses Podcasts gespannt haben, denn Frankfurt steht da oben, obwohl sie so wenig Geld haben. Und wie wir ja wissen, ist Geld alles das, was entscheidet. Ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr mit mir nicht nur über Finanzen, sondern auch über den Spieltag geredet habt. Hat mir große Freude gemacht, würde mich freuen, euch beide nochmal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank an Sven, unseren SC-Experten der Runde.
Vielen Dank an euch, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, mein Weltschmerz war auszuhalten.
Gerade im Rahmen des Erträglichen, sage ich mal. Und ebenso auszuhalten war der Weltschmerz von Julian. Danke, dass du mit dabei warst und würde mich wirklich sehr freuen. Ich kann auch allen nur empfehlen, folgt diesen Menschen bitte bei Twitter, es lohnt sich. Und Julian, würde mich freuen, wenn wir auch dich bald mal wieder hören.
Danke, tschüss.
Dann, liebe Hörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Danke auch für die vielen Tweets, die wir reinbekommen haben. Wir konnten leider nicht alle in der Sendung erwähnen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes, das freut uns ganz besonders. Und wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, jederzeit auf rasenfunk.de. Wir freuen uns sehr über Kommentare und versuchen auch wirklich auf euer Feedback einzugehen. Und ansonsten sage ich, habt eine gute Woche, bleibt sportlich und bis zur nächsten Schlusskonferenz.